Die heutige Folge von AAA wird euch präsentiert von Koro, eurem Dealer für Linsenchips und gefriergetrocknete Erdbeeren. Wenn man wie Basti und ich diese Woche nur unterwegs ist und von einem Catering zum nächsten rennt, dann braucht man spätestens nach dem dritten Backstage-Pizzakoma auch mal eine ehrliche Handvoll Nüsse. Der Text hat sich beim Schreiben irgendwie anders gelesen. Ist egal. Naja, wenn ihr auch mal eine Handvoll Nüsse braucht, dann schaut doch mal bei Koro vorbei. Da bekommt ihr nämlich direkt einen ganzen Sack voll. Ich sollte meine Texte demnächst nochmal lesen, bevor ich sie einspreche. Ja, okay. Wenn ihr dann schon mal bei Koro seid, dann benutzt auch direkt den Gutscheincode Alliteration. Dann gibt es nämlich 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment. Und jetzt viel Spaß mit einem Sack voll Nüsse. Also uns.
Gottes Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
Hallo meine Lieben, wie gerade schon erwähnt, sind Basti und ich die komplette Woche unterwegs, weil wir in Düsseldorf waren, in Oelde und heute Abend, also ich sitze gerade in Köln und darf diese Folge alleine schneiden und der Bielendorfer pennt noch, sind wir in Essen und genau aus dem Grund bekommt ihr heute den Mitschnitt der Folge aus Düsseldorf. Es gab keine Videoaufzeichnung und in Oelde auch nicht, aber da gab es auch einen Audiomitschnitt, den werden wir vielleicht auch irgendwann mal veröffentlichen. Wir möchten uns nochmal bei euch bedanken für so viele Leute, die bei den Shows da waren. Es war super geil, selbst in Düsseldorf, wo es die ganze Zeit geregnet hat. Es war trotzdem großartig und hat uns riesigen Spaß gemacht. Ich gehe jetzt auf jeden Fall Brötchen holen und dann trete ich den Bielendorfer aus dem Bett. Viel Spaß mit der Aufzeichnung. Wir hören uns in einer Woche wieder.
Ich hole dich gleich ab.
What the fuck ist da hier in Düsseldorf los? Das ganze Ding sieht aus, als wenn Adolf Hitler es persönlich gebaut hätte.
Ich habe ja auch vorgeschlagen, Fackeln zu verteilen, damit diese 30er-Vibe aufkommt. Ja, ne?
Es fühlt sich jetzt schon ein bisschen wie Stalingrad an, aber für euch, nicht für uns, das ist ärgerlich. Reinhard, ich gebe jetzt den ersten zwei rein in die Hand. Steh mal mein Mikrofon runter. In der Zeit erzählst du was über deine Fimose. Komm, mach einfach.
Hast du einen Schatten?
Jetzt komm. Es tut mir wirklich leid. Es tut mir leid.
Bielendorfer, beweg deinen Arsch hin.
Ja, ich komme gleich wieder. Guten Abend, es tut mir sehr leid. Tut mir wirklich sehr leid. Es tut mir sehr. Oh, das ist schön.
Ich kann ja ein bisschen davon erzählen, in der Zeit. Ich komme gerade aus dem Sauerland. Ich war mit meinem Bruder, der ist... Ja, ja, verzweifelt. Ich war im Sauerland, weil mein Bruder 40 geworden ist. Dabei ist mir aufgefallen, der ist nur ein Jahr älter als ich. Ich werde alt. Und im Sauerland waren wir in Föckinghausen, oder wie der Bielendorfer mal sagt, Fackinghausen. Es war sehr deprimierend, weil irgendwie alles kaputt war und sehr traurig. Aber ich konnte nach langer Zeit mal wieder im Wald spazieren gehen mit meiner wundervollen Frau. Und da habe ich wieder so einen Punkt gemerkt, warum ich meine Frau liebe. Wir sind nämlich irgendwann an so einer Ameisenstraße vorbeigekommen. Und sie guckte so, oh cool, das ist ja interessant. Und dann fiel ihr ein, dass sie Pop-Rocks im Rucksack hat. Was? dieses Knisterzeug, was explodiert, wenn man das im Mund hat. Und sie hat überlegt, sie hatte nämlich Pop-Rocks und Oblaten, so als Wegzehrung. Und hat
ihr hatte Pop-Rocks und Oblaten? Was seid ihr, 90er Jahre Christen oder was ist das?
Ja, so ein bisschen. Nee, wir haben überlegt, ob wir den Ameisen auf der einen Seite Pop-Rocks geben, auf der anderen Seite Oblaten. Dann können die sich aussuchen, welchen religiösen Fundamentalismus die ausleben möchten. Ob den christlichen oder den anderen.
Stell dir mal vor, du kommst in den Wald und vor dir laufen so 700 Ameisen mit so pinken Stein, ja, und denkst du, das sind die krassen Meth-Ameisen aus dem Sauerland.
Nee, stell mal vor, die nehmen so einen Pop-Rock mit in den Ameisenhaufen und plötzlich siehst du eben so, puff.
Ich habe Pop-Rocks damals sehr gerne gegessen. Ich mochte das auch sehr gerne.
Aber man hat die als Magical Gum gehabt, ne?
Ist es nicht das Gleiche?
Nein. Pop-Rocks sind nur dieses explodierende Zeug, ohne das Kaugummi.
Ach so. Ja gut, das Kaugummi schmeckte eh scheiße. Ich habe letztens mir nochmal ein Bum-Bum gekauft. Bum-Bum geht auch gar nicht mehr. Kennst du noch Bum-Bum?
Das ist nach Boris benannt, ne?
Ja, bestimmt ist das nach Boris benannt.
Nee, ich glaube ernsthaft.
Was? Die haben das Scheißeis nach Boris Becker benannt? Ist das mit Wichse gefüllt oder warum? aber habt ihr mal...
Du musst mir sagen, wie es schmeckt.
Nein, aber... habt ihr mal über diese ganze Boris Becker Anna Ernakower Story nachgedacht? Das ist sowas von abstrus. Der hat ja wirklich vor Gericht behauptet, dass er mit dieser Frau Oralverkehr in einer Besenkammer in einem Londoner Restaurant gehabt hat, was ich sowieso schon wahnsinnig romantisch finde. Baby, mach mir eine Kerze an in der Besenkammer. Und dann offensichtlich, ne, sie, ihm, ne, und ihr wisst schon, und dann war seine Behauptung vor Gericht, wie es dazu gekommen wäre, dass sie examiniert worden wäre, wäre, dass sie mit vollem Mund mit einem Taxi durch London gefahren wäre zu einer Besamungsklinik. Wie machst du das denn? Du sitzt im Taxi und sagst, ich hab Becker dabei. Die beste Story war, als Boris Becker vor, ich weiß gar nicht, ist das justiziabel, wenn er das erzählt? Nee, ist ja wirklich passiert. Als Boris Becker vor Gericht versucht hat zu behaupten, das wäre nicht sein Kind und sie dann einfach so im Gerichtssaal ein Bild von diesem Kind gezeigt haben und er so, okay. Reini, das ist, bei manchen Menschen setzt sich die Genetik durch, bei dir, du siehst nun mal aus wie deine Oma Erna und ich sehe aus wie...
Du hast meine Oma nie gekannt, meine Oma war gärtenschlank.
Deine Oma war gärtenschlank?
Ja, Kriegszeit.
Ja gut, da gab es halt nichts, ne? Ach, Reinhard, wir haben wieder nichts vorbereitet.
Nee, gar nichts.
Aber es ist ja so, hier sind ja ganz unterschiedliche Gruppen an Menschen.
Düsseldorfer zum Beispiel, wer von euch kommt wirklich aus Düsseldorf? Oder ist weniger, als ich erwartet habe.
Okay. Ist ja der junge Mann mit dem Aperol auf der Hand, der einfach mal entspannt mit dem Aperol im Regen sitzt.
Ist auch geil.
Also, bist du gerade aus Sylt angekommen oder ist heute Morgen die Fähre rübergefahren? Es ist so. Wir haben unterschiedliche Gruppen von Paaren hier. Wir haben sympathische junge Menschen, das habe ich gerade schon am Handschlag gespürt, wie die junge Dame in Gelb, die sagt, es ist trotzdem schön! Das Gesicht voller Wasser, einfach alles voller Siff, total scheiße, aber es ist trotzdem schön.
Ja, aber das süß. Ist doch wirklich so. Also die Leute, die jetzt...
Du Arschloch, stehst in einem scheiß Zelt, verdammt nochmal.
Nein, ich sag hier die Leute.
Ja, geh jetzt die erste Reihe begrüßen. Ich erzähl die Geschichte.
So.
Geh die Reihe begrüßen, die erste Reihe zumindest. Oder mach
ja, warte. Hinten,
oder? Was machst du denn da
jetzt? Du hast da angefangen, ne? Dann fange ich da hinten an.
Ach, sehr schön. Es ist so, für die, also wir haben
das ja... Das ist ja nicht mal eine Treppe, da muss ich springen.
Nee, mein Gott, da ist die Treppe, du bist auch wirklich so sackblöd.
Ach so, da ist eine Treppe, da hinten, ah.
Allein wie der läuft, der sieht immer aus, als wenn er die Hand von Sascha Grammel im Arsch hätte. Das ist wirklich unfassbar. Wir, ihr müsst den Renfort mal sehen, wie der aus der Bahn steigt heute. So kommt er raus. Denkst du immer, Sid das Faultier ist unterwegs. Rainer hat übrigens sich vorher bereit erklärt, den ersten zwei Reihen einen Handjob zu geben. Ich bin ihm sehr dankbar dafür, der Mann ist ein Soldat. Jedenfalls, es ist so, wir haben ja Menschen hier heute, die unter anderem sich nicht sicher sind, warum sie überhaupt hier sind, weil sie von ihrem Partner hier mitgeschleppt wurden. Die letzten 20 Minuten denken, ich ritze mich gleich, was mache ich hier eigentlich? Und es ist so, wir haben einen sympathischen jungen Mann namens Hanfi, der hat letztens eine Software über Alliteration am Arsch, und zwar über alle 147 Folgen laufen lassen, die aus allen 147 Folgen die Schimpfwörter rausgefächert hat und unseren Namen dazu, warum auch immer, warum eigentlich unseren Namen zu den Schimpfwörtern. Ja, das war ein Computeralgorithmus,
der hat... mein Mikro ist aus, ich habe das nicht ausgemacht. Jetzt ist es an? Ah, jetzt ist es an. Das war ein Computeralgorithmus, der netterweise alle Folgen einmal verschriftlicht hat und dann daraus alle Schimpfwörter und unsere Namen tatsächlich rausgesucht hat, weil das lustiger ist, wenn man es zusammenschneidet. Und er hat mir eine ZIP-Datei geschickt mit allen Folgen, also wirklich alle Folgen, die nur komprimiert sind auf ihre Schimpfwörter und Ähnliches. Und wir haben uns überlegt, falls Leute hier wären, die nicht wissen, was wir eigentlich tun und man Alliteration am Arsch in irgendeiner Form beschreiben sollte, kann man das damit sehr gut tun. Wenn wir alles abspielen würden, wären das 1 Stunde und 45 Minuten. Und es ist relativ zackig geschnitten, sag ich mal. Ne?
Ihr Lieben, ich spüre hier vorne, warte ganz kurz, Reinhard, da muss ich kurz unterbrechen. Ihr vorne, ihr habt ein Problem mit euren Sitzplätzen, ist das richtig? Hast du Bock, da zu sitzen? Ja, mit deiner Partnerin. Ich hole Stühle. Komm, setz dich da hin, Bursche. Das wird gehen. Bin gleich wieder da.
Schön.
Reinhard, red weiter.
So. Ja, es ist wunderschön gewesen. Wir haben gedacht, für Leute, die jetzt irgendwie von ihrem Partner mit unter Protesten mit hier hingeschleppt wurden, dass die Leute einmal erfahren, was diesen Podcast ausmacht, also die Essenz von Alliteration am Arsch. Und dafür haben wir eine von diesen Kurzzusammenfassungen mal mitgebracht. Falls du so nett wärst, die einmal abzuspielen.
Geile Arsch, Rainer.
Arsch, bin Arsch.
Geil. Geil, Alter.
Porno, Piss, Porno.
Also, Arschloch, Porno.
Scheiße, ich bin geil.
Pisse?
Scheiße, Scheiße. Fucking, Kotze, Scheiße. Dreck, Scheiße, Scheiße. Verboten, Scheiße. Scheiße, Scheiße. Scheiße. Dreck, was? Dreck.
Scheiß, dämlich,
doof,
kack, doof,
Spritzen,
Scheiß, Bullshit, Scheiß, Alter, Scheiße, Scheiß, Reinhard, Trinkwurst, nein, nach Reinhard, Masturbieren, Bikini, Scheiß, Banane, fucking geistig, Scheiß,
sehr gerne, schön, dass ihr da seid, setzt euch doch, ihr Mäuse.
Kostbar, Scheiß,
geiler, geil, geil, doof, bums, geil, bitte, geil, beleidigt, Scheiße, Vollidioten, ankotzen, verachtungswürdiges,
Masturbieren, Scheiße.
Geil, Hülle, geil, Hülle, geil, Kacks, Scheiß, doof, dämlich, Brüste, geil, doof, doof,
ankotz,
Scheiß, geil,
eine Folge, geil,
Geist, das, ja, Moment,
dumm, Scheiß,
dämlich,
fuck,
Scheiße,
doof, blöd, geil,
schlecht, sein,
dringend, Scheiße.
Man fragte sich übrigens, ob wir zu vulgär sind. Als wir
es gab wirklich eine Anfrage, bevor wir aufgetreten sind, ob diese Veranstaltung Vulgarität enthalten würde. Und wir haben verfickt nochmal Nein gesagt.
Das war übrigens wirklich eine Folge.
Eine. Das traumatisiert jetzt mich, Reinhard. Ja,
ich habe, wenn wir hier eine Leinwand hätten, ich habe auch noch vorbereitet, die Schimpfworte insgesamt. Wir haben auch noch eine Textauswertung, wie oft welches vorkommt. Und ich habe das so mit einer Geschwindigkeit von irgendwie so dreimal Kinoabspann ungefähr durchlaufen lassen. Und es geht 2 Minuten.
Okay, das ist creepy. Ja. Wir haben junge Menschen auf der Bühne. Wie heißt ihr beiden?
Caroline und Ulrich.
Ach, wie schön.
Möchtet ihr was trinken?
Ja, komm, wir haben was für euch vorbereitet.
Bierchen.
Bierchen ist doch was falsch. Gönn mir mal hier, ne? Das ist sehr schön. Wo kommt ihr her? Aachen und Düren, das macht ja nichts. Da könnt ihr ja nichts für.
Studierst du Maschinenbau? Oh, das. Schmalz, möchtest du auch ein Bier? Ja, guck mal.
Es ist sehr schade, dass wir manche Sachen auf der Bühne nicht durchführen können, die wir bei der ersten Show gemacht haben. Zum Beispiel, dass Reinhard sich dermaßen angesaufen hat, dass er sich plötzlich völlig ohne Emotionen die Haare abrasiert hat. Jetzt hat er keine mehr. Wir könnten ihm höchstens seinen Sissi-Bart abrasieren oder vielleicht mal den Arsch oder so. Nein, das machen wir nicht.
Was?
Wie läuft es eigentlich mit 21 in 22? Ist jetzt ruhig da drüben, wir wollen nicht eskalieren. 21 in 22, wie sieht's da aus, Reini?
Ich sag mal so, ich habe noch nicht angefangen zu trainieren, aber ich habe gedacht, es soll fair sein diesmal und ich habe erstmal ein paar Kilo zugenommen, damit du eine Chance hast.
Das ist schön, dass du mir entgegenkommst.
Es ist ja wirklich immer so, ne? Du sagst immer so, oh, du bist so fett, du läufst nicht und so.
Ja, das sag ich. Warum machst du mich eigentlich nach, als wäre ich geistig zurückgeblieben? Ja, gut, okay, das ist auch eine Antwort.
Jetzt, aber ich hab ja vorhin schon gesagt, ne, das ist die erste Show von dir, wo mehr als nur die erste Reihe Regenschirme mit hat.
Da hat er leider recht, ja, das ist wirklich so. Ach, Reini, wollen wir mal Platz nehmen?
Ja, wir sollen uns mal setzen.
Das ist ja mal eine besondere Sitzsituation,
da habt ihr doch Glück.
Habt ihr da eine Prügelei gerade vorne angefangen? Nein. Das ist immer so, das ist ehrlich gesagt bei meiner Frau auch so, ich schicke sie immer vor. Wenn es irgendwie Stress gibt, meine Frau wie so ein Terrier drauf. Weißt du, einfach so, komm, mach mal. Wir hatten mal Handwerker im Haus, das ist wirklich passiert. Und die hatten die haben die Küche geliefert von Roller SB, würde ich übrigens jedem empfehlen, war eine super Nummer.
Jedenfalls, gibt auch gute andere.
Es gibt auch viele, also es gibt auf der Qualitätsstufe noch Poco und Sperrmüll, könnt ihr euch auch so, oder so ein brennender Reifenstapel, könnt ihr euch auch in die Küche legen, ist eigentlich egal. Und dann waren wir bei Roller SB, habe ich die Story schon mal erzählt, nee, oder?
Weiß
der Typ
nicht.
Mit dem Fukuhila.
Ja, offensichtlich doch.
Ist egal, komm, mach nochmal. Naja, jedenfalls, ich fasse sie kurz, der eine Typ hatte eine Hakenkreuz-Tattoo auf dem Hals, dementsprechend konnte der auch nicht überall arbeitstechnisch eingesetzt werden, aber trotzdem netter Bursche, bestimmt politisch ein bisschen schwierig. Aber jedenfalls, Küchen aufbauen konnte er ganz gut. Und dann hat er so die Arbeitsplatte 30 cm.
Hat man bei dem auch nur so rechte Winkel an
Nur rechte Winkel, er hat die ganze Zeit mit dem rechten Arm oben gearbeitet, musste immer mit links schrauben, es war
hart. Wie hoch soll Ihre Küche sein?
Naja, die Arbeitsplatte war 30 cm zu kurz und er meinte so, ja, das ist jetzt nicht so gut, die ist falsch geliefert worden. Ich habe gesagt, ach komm, schraub dran, ist nicht so schlimm. Ja. Und abends kam der Tod der guten Laune nach Hause und ich sag mal so, sie sah das nicht so entspannt wie ich, überraschenderweise, weil mein genialer Plan, dort einen Mülleimer für Grünabfälle hinzustellen, das hat sich nicht durchgesetzt. Ich war auch erschreckt und dann hat sie diesen Typen angeschrien. Ich glaube, ehrlich gesagt, der ist selbst, wenn er mal von Kripo-Beamten auf der Bahnhofstraße verprügelt wird, hat er einen besseren Tag als den Nachmittag mit meiner Frau. Und am nächsten Morgen kam der mit der neuen Arbeitsplatte und sagte so, boah, deine Frau ist auch für Titten-Tyson.
Was?
Titten-Tyson fand ich als Begrifflichkeit gut, so nenne ich sie mittlerweile bei unseren Liebesspielen. Oh. Was denn? Ich bin halt Batman verkleidet, ich verstehe dich kaum, ich habe diese Maske vorm Gesicht. Hast du dich schon mal für Sex verkleidet, Reinhard? Also ich meine jetzt nicht maskiert und jemandem gefallen, sondern so im Intimleben.
Also, es gibt Leute von uns, die haben das nötig und Leute, die haben das nicht nötig.
Du hast dich komplett in Speck eingerollt.
Nee, ich hab mich mal als Eiffelturm verkleidet. Nein, ach, nee.
Der sollte ja auch nicht so lange stehen, wie er heute steht. Nee, das war die Freudstadt.
Nee, das war der Eiffelturm tatsächlich.
Ja?
Ja, der wurde für die Weltausstellung gebaut.
Und dann haben sie ihn einfach stehen lassen. Ja, das ist toll. Das ist ja schön.
Es gab sogar mal einen Betrüger, der den Eiffelturm verkauft hat. Der hat es geschafft, Leute davon zu überzeugen, dass er der Eigentümer des Eiffelturms ist und hat ihn verkauft.
Das ist ein bisschen wie ein Stück vom Mond verkaufen.
Wie, was? Ja, aber gibt's ja auch Leute.
Ja, ich habe meiner Frau mal ein Stück davon geschenkt. Fühlt sich im Nachhinein irgendwie doof an. Ist so sinnlos, weil ich bin mir nicht sicher, ob wir da jemals hinkommen und nachgucken. Und ich wette, da liegt eine Arbeitsplatte drauf, die ist zu kurz.
Für Grünabfälle.
Für Grünabfälle kann man einfach so reinfinden. Gibt es eigentlich irgendeine arme Sau, die kein Regencape dabei hat und keinen Regenschirm und die irgendwie in einem Stoffpulli sitzt? Wirklich? Jetzt wirklich? Irgendjemand, der im Stoffpulli, das ist kein Witz? Ja, komm. Oh,
das ist aber schlecht.
Ich hole noch mehr hier, Stühle, das geht doch alles Basti, nicht. Du kannst doch die Leute da nicht, das geht doch nicht, Remford. Was soll ich denn jetzt mit deinem schwarzen Schnüpfer, was soll die denn damit machen?
Mit dem Handtuch.
Handtuch?
Handtuch, ja. Was, ja, komm, dann hol die hier hoch.
Mann. Ja, ich hol jetzt Stühle. Ich hole Stühle. Ich komme gleich wieder. Remford, erzähl da noch irgendeinen Scheißdreck. Ist ja egal.
Merkt ihr das, dass der sich hier irgendwie aus der Affäre zieht? Das, ich würde ja gerne irgendwas Gutes über ihn erzählen, aber hier fällt nichts ein. Ist er ernsthaft jetzt weg? Ja, okay. Dann fahre ich mal weiter. Ne? Also, aus Düsseldorf. Warum seid ihr hier, wenn ihr nicht aus Düsseldorf kommt? So. Er musste mit, ja, das kenne ich. Das Problem kenne ich. Ist er jetzt ernsthaft weggegangen? Okay. Was wollte ich denn schon?
Er ist wieder da. Ich bin doch nicht Hitler, verdammt nochmal. Er ist wieder da. Na, hast du die Leute mit deinem Charme begeistert in der Zwischenzeit?
Ja, ich wusste nicht, was ich erzählen sollte.
Verdammte Scheiße, du bist Podcaster. Dein ganzer Job besteht daraus, irgendwas zu erzählen.
Mein Job besteht daraus, mich über dich aufzuregen. Und wenn du nicht da bist, dann ist das schwierig.
Das stimmt, das fühlt sich dann irgendwie hohl an. Guck mal, da kommen noch Stühlchen. Was jeder, der jetzt wirklich da im Stoffoberteil sitzt, das kann ich vor meinem Seele nicht verantworten. Jetzt aber nicht das Regencape ausziehen und nach vorne kommen. Dann schön hier Platz nehmen, dann könnt ihr auch in unserer Nähe sein. Dann riecht ihr, dass ich mich nicht deodoriert habe.
Ist dir schon mal in den Sinn gekommen als Psychologe, so, ja, dass das für Leute unangenehm sein könnte.
Was könnte denen denn unangenehm sein? Das ist doch das Beste. Der Ulrich freut sich. Schau mal, wie der aussieht. Wie der junge Ed Sheeran. Der freut sich doch. Da hier. Wer jetzt? Nimmt keiner. Da, sie kommt. Das ist sehr gut. Da früher hat auch einer aufgezeigt. Hier hinsetzen. Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Die 500 Leute sehen euch überhaupt nicht. Das ist. Die schauen eh nur auf Reinhards heißen Körper.
Warst du in deinem Leben, also so als Wahlkölner?
Ja.
Das hört man ja eigentlich. In Düsseldorf sagt man sowas ja nicht. Ne? Da, genau, so.
Danke. Danke, Reinhard. Hä? Ja, hier, da geh ich einfach.
So
ich glaub, der ist gar nicht bei der Veranstaltung, der hat da eben Pfand gesammelt, sei ehrlich. Guck mal, der Bursche freut sich. Einfach die in Stoffcapes da sitzen, da hinsetzen, weil das können wir wirklich. Guck mal, warum hast du denn kein Cape angezogen? Was ist denn los mit euch? Ein kleiner Applaus muss sein, weil man so doof kann, man ehrlich sein. Guten Abend. Ach, guck mal, du stehst oder sitzt. Hallo.
Das Problem ist, jetzt haben wir kein Bier mehr.
Hallo. Da, guck mal, jetzt haben wir wirklich.
Guck mal, es wird voller. Oh, hallo.
Ist das schön, dass ihr da seid? Ihr wusstet nicht, dass das draußen. Ja, mein Gott, die letzten anderthalb Jahre, die Indoor-Veranstaltungen waren recht rar gesehen. Ne? Ach, schön. So, jetzt sind wir. Jetzt hat es so ein bisschen was von Selbsthilfegruppe in letzter Tage.
Ich finde, das hat so ein bisschen was von Lanz.
Jetzt. Ja, klar. Ja, Markus Lanz ist fast noch creepiger, weil du dann du hast diese. Mittlerweile gar kein Publikum mehr, aber die Leute sitzen hinter dir bei Lanz. Und er fragt, habe ich dir mal.
Achso, Publikum oder was?
Oh, du kommst zu spät, jetzt haben wir keine Stühle mehr. Das ich hole einen noch, das ist alles kein Problem. Remford, mach weiter, ich hole euch noch Stühle. Mach
dir ist dir schon klar, dass das für den Rest der Leute relativ langweilig ist,
wenn
du nur Stühle holst. Nichts gegen euch. Sieht besser aus, ja, das stimmt. Okay, vielleicht erzähle ich einfach mal von meinem ersten Besuch in Düsseldorf, auch wenn kaum Düsseldorfer hier sind. Ich war hier auf meinem ersten richtig, richtig großen Konzert in der Philips-Halle.
Ja,
warst du da mal?
Ja, warst du wieder bei den Amigos und hast gewichst in der Reihe 3?
Nee, ich war bei Rammstein.
Oh, was?
Ja.
Wann haben die denn mal in der Philips-Halle gespielt?
Das ist lange, lange her, da war ihr zweites Album gerade draußen.
Okay, mittlerweile machen die, glaube ich, ihre Tonprobe in der
Da werden die Böller gezündet.
Ich bin in der Philips-Halle mal verunglückt. Ich meine, ihr wisst, ich bin ein körperbewusster Typ. Ich bin jemand, der, naja, letztlich ist mein Körper ein Tempel, seien wir ehrlich. Und ich bin bei Korn mit Jonathan Davis, bin ich damals auf eine Balustrade. Da warst du auch? Ich war der Idiot, der auf die Balustrade geklettert und hat gedacht, es wäre eine gute Idee, aus 6 Metern zu Stage steifen. Ich kann jetzt schon spoilern. Es hat 2001, 2000, das war eine schöne Zeit, ne?
und war das,
ich kann schon mal spoilern.
War dein Abi vorher oder nachher?
Mein Abi war nachher. Ja. Das war wie, ohne Scheiß, ich bin so unfassbar aus 5,5 Metern auf diesen Boden geklatscht. Ein paar Leute guckten so hoch und sahen dann so während meines Fluges, Scheiße, der ist 2 Meter groß, und machten einfach so.
Das ist ja echt so, wenn wir so Stage-Diven, wenn ein hässlicher Typ springt, ne, dann teilt der die Menge wie Moses das Meer. Ne? Das so...
Batsch, das ist wie wenn du über den Bahnhof läufst.
Das Schöne ist, dann gibt es noch so ein Geräusch von, weiß ich nicht, kennt ihr das, wenn so ein nasser Sack irgendwo auf... So ein Sandsack irgendwie.
Aber wenn junge Frauen in zu engen Oberteilen anfangen zu Stage-Diven oder zu surfen, Crowdsurfen, dann stehen auf einmal alle Hände so...
Ja, und das ist immer das Gleiche, immer das Gleiche. Und die drehen sich währenddessen immer, ne?
Wenn sie über die Menge gehen. Also wir werden einfach wie so Schweineschwarten nach vorne gereicht. Dann kommst du in Security und wirkt dich, während er dich rausholt. Ne? Reini, das können wir gar nicht mehr machen. Wir waren seit Jahren... Hast du überhaupt mal Stage gedived?
Ja, habe ich.
Sehr deutsch.
Habe ich, aber da waren nur 20 Leute. Das war eine dumme Idee. Das war so
und wie war es auf der Kommunion?
Nee, das war so, ich war früher viel auf so kleinen Punk-Konzerten, also so richtig, richtig klein.
Bei 20 Leuten wolltest du Stage-Diven, bist du dumm?
Ah, okay. Ich war besoffen.
Weißt du noch, welche Band es war?
Ich glaube, die gibt's heute alle nicht mehr. Ich glaube, Faced oder so. Oder
Faced? Eine der besten Bands, die ich je gesehen habe, müsste mein Freund Peter auch bestehen können, war nämlich dabei, die arschgefickten Gummifotzen. Die konnten nur ein Lied und haben es einfach 8-mal gespielt. Das war das krasseste Konzert, was ich je gesehen habe. Meinten so, ja, wir können nur ein Lied, aber wir spielen es in unterschiedlichen Tempi. Bäm! War der Hammer. Die waren Vorband bei den Kassierern. Das war mein erstes Konzert bei den Essener. Für die Kassierer kennen, lachen jetzt gerade, weil das ist, so, das ist einfach, als wenn du sagst, das war mein erstes Konzert und sagst, ist die Kassierer. Ist so ein bisschen, als wenn du sagst, ja, ich habe mal Schaf gegessen. Ich habe mir 4 Ghost Pepper in den Arsch geschoben. Also, Kassierer ist eigentlich Endstufe für Konzerte. Das ist eine Band bestehend aus mittlerweile 4
Jungs. Ich find's hart, dass man das Band nennen kann.
Ja, ja, das ein Kollektiv von Obdachlosen mit Gitarren. Es ist auf jeden Fall, sind das sehr, sehr spezielle Typen. Und der Sänger, Wölfi, seines Zeichens eigentlich eine wandelnde Leberzirrhose.
Sind die eigentlich so wie, sagen wir mal, so wie Queen oder so, dass das eigentlich hochgebildete Leute sind?
Ja, ja, ja. Thomas Sonnenscheiße ist, glaube ich, sogar Chemiker. Also der heißt so, vermutlich. Und Wölfi kam, ich stand mit 13 Jahren in Essen in der Fabrik, irgendwie so 400 Leute. Aber ich wusste, ich hatte noch nie ein Konzert gesehen. Ich war einmal mit meiner Oma beim Blasorchester. Okay, das ist... Ja, komm, mach ihn einfach. Ich hab ihn hingelegt.
Ich frag mich, ob du dem manchmal selber zuhörst. Ich bin ja übrigens immer noch der Überzeugung, dass dein Opa nach der letzten Folge, dass dein Opa definitiv irgendwas mit Drogen vertickt hat. Wahrscheinlich war das so Shiny Flakes der 30er. Weißt du, wo heute die Leute auf die Idee kommen, so einen krassen Online-Shop zu bauen, hat dein Opa wahrscheinlich so Chiffren in der Zeitung gehabt. Genau. 5 Gramm Heroin...
Mein Opa,
einen Zettel? Ja.
Ich wollte jetzt dagegen halten, mein Opa hat immer einen Anzug getragen, aber das geht gar nicht. Das wird nicht besser eigentlich. Nee. Jedenfalls, ich war einmal beim Blasorchester und einmal bei den Kassierern. Und da kam der Sänger raus, komplett nackt, ich hatte noch nie die Musik gehört, und nahm sein Glied und pinkelte in die ersten 4 rein. Unter anderem auch auf mich. Also, ich möchte bitte, dass niemand, der heute hier ist, sich schlecht fühlt. Ja, ja. Also, ihr habt
und jetzt fragen sich die Leute plötzlich, warum sie vorne auf der Bühne sitzen.
Gleich gibt es einen Haufen auf dem Schoß, aber vom Rennfahrer. Kann passieren. Ich finde, das hat wirklich was Schönes. Das gefällt mir gut.
Eigentlich. Was denn? Dass man hier so in Anonymität in der Masse sitzt?
Menschliche Nähe. Ja, es ist ja... Ach Mensch. Also was war denn dein erstes Konzert? Weißt du das noch?
Mein erstes Konzert? Also Rammstein war mein erstes großes Konzert.
Das war dein erstes großes?
Ja, großes.
Also, da denkt man dann aber auch...
Ja, danach ist halt so, ja, Bühnenshow ist ganz nett. Da brennt nichts. Also bei allem, was ich danach gesehen habe, war zu wenig Feuer.
Dann kam Min korrekt.
Ja. Nee, ich weiß nicht mehr. Also ich erinnere mich wirklich nicht mehr, was mein erstes Konzert war, weil das alles so kleine Pizzle-Bands waren, die schon so besoffen auf die Bühne gegangen sind. Im AZ Mülheim zum Beispiel. Weiß ich nicht, da...
Ja, aber allein
da ist die Musik auch nicht wichtig.
Denk an eure Schulbands. Ich meine, wir waren nun mal in der Hierarchie. Wir waren ja
in unserer ich war auf einem katholischen Gymnasium. In unserer Schulband hat jemand Geige gespielt.
Okay. Ja, das ist jetzt dein Problem, dass deine Eltern Sektenjünger waren. Aber ja, grundsätzlich
meine Eltern waren nur erzkatholisch und sehr überzeugt katholisch.
Ich habe doch Sektenjünger gerade gesagt. Jedenfalls, unsere Schulband hieß The Shitties. Die haben ihrem Namen auch alle Ehre gemacht. Und trotzdem hat man die bewundert. Wir haben zu denen aufgeschaut.
Ja, aber
ich wollte
auch
immer in der Band sehen.
Ja, das war auch, weil die immer die Mädels abbekommen haben.
Ja.
Ja, und was ist heute aus denen geworden? Wer ist heute auf der großen Bühne?
Ihr müsst alle bei uns im Hotel schlafen.
Ja.
Viel Spaß. Ja, ach, das ist so schön. Wo du gerade Shiny Flake sagtest, hast du das gesehen?
Ja, habe ich. Also ich habe sowohl, das ist ja quasi die Dokumentation zu How to Sell Drugs Fast Online irgendwas.
Online Fast.
Online Fast. Aber das Online ist in Klammern, das kann man weglassen.
Also, es geht, mein Gott, ja, du musst ja auch immer über alles...
Also Shiny Flakes quasi die Dokumentation, beziehungsweise das Interview-Dokumentation mit dem Jungen oder dem jungen Mann, der das damals wirklich gemacht hat. Und ich habe es gesehen und was ich faszinierend finde, ist, der hat exakt null Unrechtsbewusstsein.
null.
Und das ist nicht so, dass das angefangen hat mit, ja, dann habe ich diesen internationalen diese internationale Drogenplattform gebaut, dass man denkt, da wäre er langsam in die Illegalität abgerutscht. Nein, der hat vorher schon mit Heroin gedealt.
Ja. Und,
nein,
als 15-Jähriger,
das stimmt nicht. Heroin, der hat mit allem gedealt, aber nicht mit Heroin.
Ja,
finde ich auch sehr löblich. Ne? Hier ist Crystal, hier ist was nicht was.
Er hat, aber der aber kein Grund, Heroin. Warum er nicht mit Heroin gedealt hat, war nicht, weil er das moralisch verwerflich fand, sondern weil er irgendwie nicht dran kam oder so. Das fand ich auch eine sympathische Begründung. Für die, die das noch nicht gesehen haben, macht mal Netflix an, guckt euch das an. Es geht um einen 15-Jährigen, der ein Online-Netzwerk sieht, wo Drogen verkauft werden, im Dark Web. Heißt es so? Dark?
Ja, Darknet.
Darknet, ja, genau, ja. Darknet. Ja, ich bin da nie unterwegs. Jedenfalls im Darknet. Genau. Und der dann sagt, wie wäre das denn, wenn man das im normalen Internet anbieten würde? Und dann macht das einfach im normalen Internet mit 15 Jahren und fängt an. Und am Ende, glaube ich, also sie finden... Sie nehmen ihn dann fest, als er 18 ist oder so, und finden auf seinem Bitcoin-Wallet, von denen er 6 hatte, finden sie auf den 3, die sie öffnen können, 16.000 Bitcoin umgerechnet.
Das Geile dabei ist ja, dass die bis heute eigentlich nicht 100% wissen, wie viele Bitcoin-Wallets der wirklich jetzt hatte oder auf wie viel der Zugriff hat, beziehungsweise wie viel auf den anderen drauf ist und so. Und das heißt, der ist im Knast, sitzt seine Zeit ab. Der hat auch die ganze Zeit so gelächelt in der Doku.
Ja.
So mit dem Wissen so, ja, ihr Wichser, wenn ich hier raus bin, dann habe ich noch 300 Bitcoins irgendwo liegen.
Ja. Und ich glaube, 300 ist sehr niedrig gesetzt in dem Fall.
Ja, wahrscheinlich mehr.
Aber ey, das ist unfassbar. Der Typ hat mit 15, 16 Jahren irgendwie, ich glaube, 16.000 Bitcoin wären in heutiger Währung irgendwie 400 Millionen Euro.
Du musst mal überlegen, das war in der Zeit, als wir PlayStation-Spiele gebrannt haben, also so im Alter, und uns gefühlt haben wie Mafia-Bosse.
Ja. Hat nee, der Heroin Brenner, über das Internet. Aber man kann irgendwie, muss man mit ihm mitfiebern. Und der geilste Moment ist, dann werden immer so deutsche Polizeibeamte eingeblendet und die sind genauso, wie ihr euch deutsche Polizeibeamte vorstellt.
Also wirklich. Moment. Sind deutsche Polizeibeamte heute hier?
Da hinten zeigt einer auf. Alle auf ihn! Nein, egal. Nein. Es gibt auch coole deutsche Polizeibeamte, aber die eingeblendet werden, sind nur so semi-cool. Sagen wir es mal vorsichtig. Und da sitzt so ein Typ,
irgendwie 60. Also mal ganz ehrlich, ich frage mich ja wirklich bei den Ermittlungsbehörden, ob das eine Taktik ist, dass die sich in ihrer öffentlichen Präsentation immer wie die letzten Vollhongs darstellen. Also ob das wirklich, also nee, ernsthaft mal, ob das Taktik ist, dass halt man so im Allgemeinen die Meinung hat von, weiß ich nicht, wenn ich meine E-Mail-Adresse geheim@googlemail oder so nenne, dass sie dann, oh, da kann es aber geheim, da weiß ich nicht weiter. Ne? Also, dass sie wirklich so drauf sind oder ob die eigentlich echt richtig gut sind und immer nur so tun, als ob die so scheiße wären.
Ich glaube, Zweiteres. Weil es gibt in der Doku den Moment, wo dieser eine Oberkommissar, der ihn verfolgt hat, gezeigt wird, der dann allen Ernstes den Satz sagt, nur aufgrund der ganz besonderen Ermittlungsstrategien unseres Teams waren wir in der Lage... Trinkst du gerade mein Bier? Nur aufgrund der besonderen Ermittlungsstrategien unseres Teams waren wir in der Lage, an die Passwörter seines Computers zu kommen.
Ja, stimmt.
Schnitt. Man sieht den Typen mit 18 im Knast, er sagt, ich hatte es auf dem Zettel auf meinem Schreibtisch geschrieben.
Ja.
Und dann fragen sie den Kommissar auch noch, stimmt es, dass der Zettel auf dem Schreibtisch das Passwort enthielt? Und der Typ so, ja.
Und dann sagt er, ja, aber es war ein sehr langes Passwort. Super gut.
Ich werde nie vergessen, wir hatten einen Kollegen in der Schulzeit rüber, der hatte immer ein Passwort, das war über 60 Zeichen lang und auf Netzwerkpartys hat er es immer so eingegeben. Und wenn du dann an ihm vorbeiging und sagte, ah, da ist ein A drin. Nein, ich muss das neu eingeben. Das waren noch Zeiten, Reini.
Weißt ja, du? Aber es ist halt, also, ne, ich sag mal so, du hast am eigenen Leibe erfahren, wie das ist, wenn seine Passwörter, also wenn man als Passwort Otto 1, 2, 3 oder so benutzt.
Ich war 2 Wochen lang Elon Musk. Das ist doch mal was. Bei Twitter hat jemand mein Konto gehackt und hat mein verifiziertes Twitter-Konto umbenannt in Elon Musk und hat Leute angeschrieben, ob sie nicht in, ich glaube, Wasserstoff oder sowas investieren wollen. Ja. Die haben sich dann auch nicht gewundert, dass Elon Musk nicht mehr 37 Millionen, sondern nur 26.000 Follower hat. Aber es hat offensichtlich ganz gut funktioniert. Aber es war auch gar nicht so leicht, von Twitter die Scheiße zurückzukriegen.
Es ist hart, wie viel daran heute hängt. Also ich meine, so ein Twitter-Account ist ja noch scheißegal am Ende. Aber stell dir mal vor, irgendjemand hijackt dein Handy. So, also ich hab schon ohne Scheiß, ich habe Angst, dass mein Vertrag bei O2 endet. Ich habe das Gefühl, O2 ist für mich so, also ist so ein leicht absolutistischer Herrscher, weil wenn mein Handy, wenn meine Nummer irgendwann mal weg ist, habe ich kein Bankkonto mehr, ich habe kein Google Mail mehr, ich habe überall diese, also überall 2-Faktor-Authentifizierung und das ist dann alles weg.
Ist heute ein Mitarbeiter
von O2 hier und
kann sein Konto löschen, ich würde mich totlachen.
Nein, das.
Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Stars so unbedarft, also ich habe ja ein wahnsinnig aktives Sex. Mein Gott, es war ein Twitter-Account, aber ich würde doch nie Bilder von meinem Pimmel oder meinem Sexleben auf meinem Handy speichern, Remford.
Ja, aber da hast du ja gelernt, haben sich Leute beschwert, das ist Victim-Blaming.
Victim-Blaming?
Victim-Blaming.
Victim-Blaming?
Victim-Blaming. Ja, weil du die Opfer verurteilst, dass sie so blöd waren, die Sachen auf ihrem Handy, das mit einer Cloud verbunden ist, zu speichern. Ich meine, ja, ist blöd.
Wer hat denn gesagt, dass das Victim-Blaming ist? So blöd.
Soll ich dir die Mails geben? Ach,
ja, du liest ja immer alles, was wir bekommen. Ich ignoriere das einfach. Ganz ehrlich, wie kann man, wenn man Jennifer Lawrence ist und ein internationaler Superstar ist, Fotos von seinem Popoloch auf dem Handy haben? Nicht, dass ich die gesehen hätte, aber es war ein tolles Popoloch. Wie kommt man auf die Idee, wenn du ein, ich rede nicht von so Kackern von uns, weißt du, wer interessiert, wer würde auf dein Handy sich hacken und wollte Nacktbilder sehen? Dann würde sich der Hacker danach die Augen ausstechen.
Das ist eine illegale Handlung, die zu veröffentlichen, bla 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 und so weiter und so weiter. Aber halt die Fresse. Jeder, der in irgendeiner Form, sag ich mal, von sich selbst Nacktfotos oder ähnliches anfertigt, muss gerade in der heutigen Zeit damit rechnen, wenn sie digital sind in irgendeiner Form und nicht bei Oma im Keller liegen, ne, dass sie in irgendeiner Form vielleicht mal an die Öffentlichkeit geraten. Ich meine, ja, das heißt nicht, dass man es nicht machen soll, aber man sollte sich dessen bewusst sein, dass das passieren kann.
Hast du schon mal ein erigiertes Glied geschickt bekommen?
Nein.
Ich ständig. Aber nie was von Frauen. Nie, nie. Weißt du, ich würde mich ja auch über meinen Nippel freuen oder eine Schulter oder so, selbst einen Ellenbogen. Aber nein, ständig so, hier ist mein Schwanz, grüße Basti. Und denkst so,
ich frage mich, man hört ja, also Frauen passiert das ja offensichtlich häufiger.
Ja, erschreckenderweise.
Ne? Ich frage mich, also jetzt mal die Männer unter euch, ne? Also ihr könnt jetzt fragen, welche Frau hat schon mal einen Dickpick bekommen, und dann würden alle aufzeigen oder alle sagen. Jetzt, wir können das mal wirklich mit Summen machen, damit es nicht so sehr auffällt. Wer von euch hat schon mal einen Dickpick verschickt?
Weil, denkst du, das summt einer? Umringt von 150 Euro. Reinhard,
mein Gott.
Summen machen.
Aber offensichtlich nein. Ja niemand.
Aber könnten bitte alle Frauen einmal aufzeigen, die schon mal ein unangemessenes Bild von einem Mann geschickt bekommen haben? Alter, ist das schlimm.
Krass.
Und habt ihr Remford angezeigt? Nein, ich weiß nicht. Das ist ja wirklich ein stehendes Phänomen.
Immer besser.
Nein, aber wie kann man, ich verstehe es auch nicht, warum?
Wie man
also
auf die Idee kommt, oder?
Welche Frau guckt sich diesen schäbigen, haarigen Lümmel an und sagt, oh, den würde ich aber gerne kennenlernen.
Ich stelle mir mal das Äquivalent im richtigen Leben vor. Ne? Ist das so, bevor du Hallo sagst?
Also, was hat sie jetzt schon was Creepiges?
Nee, also mal ernsthaft, ich glaube ja immer, dass Menschen grundsätzlich nicht dumm sind, ne, erstmal und nicht großartig. Aber was ist denn die Erwartungshaltung? Ne? Ist das so, oh, schöner Schwanz, da hallo, ne?
Hallo!
Warum?
Ich kenne junge Frauen in diesem Entertainment-Business und habe immer wieder mal gefragt.
Pornodarstellerin?
Nein, mein Gott, Moderatorin etc.
Ach so, das meinst du mit Entertainment-Business. Ich dachte, du meinst das. Du redest gerade von Schwanzbildern und sagst dann, ich kenne Frauen, die in diesem Entertainment-Business arbeiten.
Ich habe Frauen in unserem Business, dem Entertainment, kennengelernt, frage immer wieder mal aus Interesse. Und es gab 3, die mir den gleichen Typen genannt haben, mir das gleiche Bild gezeigt haben. Ich habe so gedacht, oh, der ist aber hartnäckig. Mein lieber Mann. Wie kommt man da? Also auch eine prominente Person, die sowas macht. Dann denkst du so, verbrannt kann es doch gar nicht sein.
Ich frage mich, ob das, also Hat das irgendwo mal Erfolg gehabt?
Das ist wie die Typen, die mit einem Auto an der Raststelle, an der Ampel stehen oder an der Haltepunkt und dann so den Motor hochfahren, dann laut Musik machen und so den Ärmel rauslegen und pfeifen. Hat da schon mal eine Frau gesagt, oh ja, das macht mich heiß? Noch nie! Trotzdem machen Männer das noch. Wir sind urzeitliche Vollidioten. Frauen machen sowas nicht. Die haben Würde im Gegensatz zu uns. Die meisten.
Alle. Alle.
Von hinten so, alle! Nein, aber es ist ein Phänomen des Jahres 2021, das ich nicht nachvollziehen kann.
Aber man muss ja auch sagen, dass Männer es dann bei der Partnerwahl oder, also von Männern wird ja in unserer Gesellschaft erwartet, dass sie den ersten Schritt machen.
Ist das so?
Ja, also...
Dann wärst du doch heute noch Single, so, verdammt nochmal.
Ja, ich habe den Podcast gemacht da und die hat das gehört. Nee, es ist ja, also das ist ja was viele Typen nicht verstehen, was diese toxische Maskulinität sei, also ist. Ne? Dass das nicht nur ein Scheißverhalten gegenüber Frauen ist, sondern dass das auch für Männer scheiße ist, weil halt dieses toxische Männlichkeitsbild da steht und also in der Gesellschaft und erwartet wird, dass der Mann immer der Starke ist, der auf die Frau zugeht, der nicht weint und bla bla bla. Das ist ja genau das Gleiche. Also viele Vollpfosten verstehen nicht, dass Feminismus nicht bedeutet, dass irgendwie, eine Frau da rumrennt und sagt so, alle Männer wollen sterben und sind scheiße. Ja, gibt's auch, aber das ist, aber das ist halt nicht Feminismus, sondern ordentlicher Feminismus ist eine... ist halt das Einsetzen für Gleichberechtigung, was auch genauso für Männer gilt, also was genauso auch Männern ermöglichen soll, aus dieser toxischen Rolle, die ihnen zugewiesen wird, rauszutreten. Ne? Also, dass nicht von dir erwartet wird, also dass du immer der starke Mann bist und so, Indianer weinen ja nicht und dass du halt irgendwie immer auf die Frau zugehen musst.
Aber es
so.
Gibt ja erschreckenderweise auch Frauen, besonders so in diesem Beauty and the Nerd-Kontext. Ich habe mir in den letzten Tagen mal...
Boah, ist das eine Scheiße!
Unfassbare Scheiße!
Also, wirklich. Wer produziert so einen Dreck?
Naja, ProSieben, also...
okay.
Der Sender, für den ich arbeite. Aber da bin ich auch gegen. Ich bin ganz ehrlich. Also das ist so eine menschenverachtende, degenerierte Kackscheiße.
Das ist scripted reality, oder?
Nein, das ist
glaube ich... Nein, die sind, ja, also Nerds, also mal ohne, diese Nerds sind nicht wirklich... Also die sind nicht...
Reinhard, nur weil 70% von denen aussehen wie du. Aber es ist trotzdem, dich gibt's ja auch wirklich.
Ich war in meinem Leben schon 5-mal auf dem Chaos Communication Congress. Nerds sehen so nicht aus.
Natürlich wird die Schraube des Wahnsinns immer noch ein bisschen weiter gedreht. Dann sagen die, zieh hier das Katzenoberteil an und mach dir einen Fukuhila.
Ja.
Aber die Typen sind schon seltsam. Wobei man sagen muss, dass diese ausgemusterten Escort-Damen, die die letzten anderthalb Jahre wahrscheinlich einfach keine Arbeit haben.
Das gibt aber auch in die andere Richtung. Ich habe letztens irgendwie irgendwo auf Twitter ein Bild gesehen, dass irgendwie The Beauty and the Nerd dann der Nerd weiblich war.
Ach so, ja gut, ist ja egal, in welche Richtung. Es geht eher darum, was ist das denn für ein Bild, das uns vorgelebt wird, dass diese Typen in irgendeiner Weise so, also sie werden ja dargestellt wie die letzten Pfosten,
ja,
die von diesen anspruchsvollen jungen Damen in das Leben eingeführt werden. Denkst so, hör mal, nur weil man sich, weiß ich nicht, mal für eine Ed Hardy-Kappe lang gemacht hat wie Gina Lisa, muss man doch nicht allen Ernstes hingehen und sagen, anderen Leuten irgendwie zu beschreiben, wie sie ihr Leben zu führen haben. Ich finde die ganze Message dieser Show ganz fürchterlich.
Ich finde diese Einstellung, die das vermittelt, auch schwierig oder halt verachtenswert, dass man irgendwie sagt, so, du kannst nur glücklich sein, wenn du irgendwie eine Beziehung hast mit irgendwie einer hübschen Frau oder einem hübschen Mann oder sonst was. Also Äußerlichkeiten. Es gibt auch Menschen, die einfach keinen Bock auf eine Beziehung haben. Also natürlich ist niemand gerne allein, ne? Also, aber man muss ja nicht zwingend Bock auf eine Beziehung haben. Man kann ja auch menschliche Nähe erfahren ohne eine Beziehung.
Ja, und man muss auf jeden Fall solche zusammentupierten Weiber, die sich irgendwie Augenbrauen auf die Stirn tätowiert haben, nicht als Lebensvorbild nehmen. Das verstehe ich einfach nicht. Aber das ist ja sowieso ein Phänomen der letzten 10 Jahre ungefähr. Die Helden sind heute andere als früher. Es sind komplett andere Helden. Wenn ich jetzt ein Kind hätte, dann wäre einer der Hauptwünsche Influencer oder Influencerin werden. Oder, ja, eigentlich war es das. Das ist bei 70% der Kinder ist das ein Jobwunsch.
Nein. Ja, es ist ein Jobwunsch geworden. Ist ja jetzt auch nicht so unrealistisch zu sagen, jetzt Influencer ist vielleicht ein bisschen breit gefasst, aber irgendwie zu sagen, ich möchte als Person irgendwie in der Öffentlichkeit stehen oder irgendwie einen erfolgreichen TikTok-Kanal mit gutem Inhalt machen oder einen Instagram-Kanal mit gutem Inhalt. Das ist ja durchaus ein Berufsbild, das es jetzt gibt, das es vor 10 Jahren nicht gab. Kann man ja machen, kann man gerne werden. Ich meine, früher wollten dann auch alle Model werden oder sonst was. Ne? Wie realistisch das ist, sei mal dahingestellt. Was ich aber schwierig finde oder was ich Also was das ich problematisch finde, ist, dass den jungen Leuten vorgelebt wird oder gesagt wird, dass das normal ist, also dass das, was wir auf Social Media sehen, dass das Realität wäre. Weil das ist es ja nicht. Ne? Also von dem ganz offensichtlichen so Beauty-Standards mal ab, also ne, das ist ja das Offensichtlichste, aber auch der ganze Rest, den wir da sehen, dass Leute immer super gelaunt sind, ne? Dass die Leute immer super viel erleben. Ne? Also ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, wenn ich mir so Influencer angucke, das ist so die erwachsen gewordene Form von TKKG. Ne? Also so viel Raubüberfälle und sonst was wie die irgendwie 3 Folgen erleben, ne? Das habe ich in meinem ganzen Leben nicht erlebt.
Es gibt
das
so Menschen, ich habe letztens eine Show gedreht mit Rurik Gislason. Kennt ihr Rurik Gislason? Alle Frauen hier. Ja, guck dir das mal. Das gibt. Meine Frau hat das gleiche Gesicht gemacht. Ich sag so, ich drehe jetzt mit Rurik Gislason und soll sie. Weil, normalerweise interessiert die das ein Scheißdreck. Ich habe schon für dich eingegossen.
Ja, aber das ist rum.
Ja, es ist rum, genau.
Das ist widerlich.
Ja, aber Prost erstmal auf die Liebe und auf dieses tolle Publikum, das uns heute besucht.
Prost.
Ach komm, Ex oder Arschloch.
Boah, ist das widerlich. Boah, warum?
Ich will dich einfach so weit abfüllen, bis du dir den Bart auch noch abrasierst.
Das wäre so schön. Ich habe keinen Rasierer dabei.
Es ist so. Ja, warum müssen nicht rasieren? Boah. Ich ziehe einfach. Es ist so.
Boah, ist das widerlich.
Rurik Gislason ist ein isländischer ehemaliger Fußballprofi vom SV Sandhausen, der im letzten Jahr einen unglaublichen Aufschwung erlebte, weil Lästert? Eine... Er ist ein ehemaliger Fußballprofi vom SV Sandhausen...
Wie ist dieser Verein?
Er ist ein ehemal...
SV Sandhausen?
Rurik Gislason ist
Wer ist denn der Spitzenspieler beim SV Sandhausen?
Rurik Gislason. Jedenfalls ist der ehemaliger Stürmer beim SV Sandhausen gewesen. Und... Fick dich, Remford. Jedenfalls.
Das fehlt mir hier, der Button mit Fick dich, Bielendorf.
Ja, nichts vorbereitet. Jedenfalls. Rurik Gislason ist, ich habe mit dem was gedreht. Das könnt ihr am 16.09. sehen. Das heißt, die Jobtouristen, wir werden zu Feuerwehrleuten ausgebildet. Das ist völlig absurd, mich dafür zu fragen. Deswegen habe ich auch zugesagt. Jedenfalls.
Bei so einem kleinen Schlauch. So.
Rurik Gislason ist letztes Jahr sehr, sehr bekannt geworden in Deutschland wegen Let's Dance. Da hatten manche wahrscheinlich... Hörst du jetzt sofort auf, die ganze Zeit so riemig
zu nicken? Ich hab mal kurz,
du bist mit deinem Partner hier.
Ich habe eine Interessensfrage, eine ernst gemeinte, weil das in meiner Realität irgendwie nicht stattfindet. Wer von euch guckt Let's Dance? Siehst du, wir haben ein sehr gutes Publikum. Schon, ja. Das ist ein sehr, sehr gutes Publikum.
Nee, einmal aufzeigen, danke. Wer guckt alles Let's Dance? Die Show hat 6 Millionen Zuschauer. Ja.
Das ist das, was sie dir erzählen. Ja.
Egal, Rurik, Sie. Also,
okay, ja, warte, ich frage mal dagegen. Wer guckt Quartz und Co? Gutes Publikum, so.
Läuft das noch?
Ja, die Mai moderiert das teilweise.
Ah, ja, hier, stimmt, genau.
Oder jedenfalls, moderiert, ja.
Egal. Genau, und Rurik Gislason ist von einer brasilianischen Influencerin, die 100 Millionen Follower hat, das gibt's wirklich, retweetet worden irgendwie oder wurde ein Bild von ihm gepostet, wie kann ein Mensch nur so schön sein? Und dann hat er innerhalb einer Nacht von, glaube ich, 30.000 Instagram-Fans auf einmal 1,2 Millionen gehabt. What? Also, ja. Und das heißt, der ist ja nichts anderes als Geld. Ne? 1,2 Millionen heißt, ich habe hier die Zahnbürste von, was weiß ich, Dr. Best, 10.000 Euro, Dankeschön. Ne? Also wenn du 1,2 Millionen Follower hast, dann musst du einfach nichts mehr machen. Da futzt du einfach eine Windel und verkaufst sie nachher. Und dann habe ich den kennengelernt und natürlich bin ich aufgrund, sie nickt immer noch.
Das ist so geil, dieses Gesicht, das ist so ein Wissendes.
Und ich bin mit Rurik zu dieser Show gegangen und dann triffst du den und denkst so, fuck, ist der schön, verdammt nochmal, der ist wirklich so schön, ich habe noch nie so einen schönen Mann gesehen, ich war so kurz davor, schwul zu werden, wirklich, der war so schön. Und dann dachte ich, okay, dann ist er wenigstens ein Arschloch, wenigstens das, und dann ist der auch noch total nett. Boah,
das habe ich mir bei Oli P. gedacht, ne, bei Oli P. dachte ich so, den haben wir über einen Freund kennengelernt, ne, dachte ich so, Oli P., ne, so, also als Junge, der in den 90ern in der Pubertät war, ne, muss man den gehasst haben.
Feindbild.
Man muss Oli P. einfach gehasst haben, weil alle den so geil fanden, alle fanden den toll, alle so, oh, Oli, ne?
Nick und nicht. Oh Gott.
Und dadurch, dass wir den über einen Freund kennengelernt haben, hat er aus Spaß meiner Frau zum Geburtstag so eine WhatsApp-Nachricht aufgenommen, also Oli P. Das heißt, meine Frau hatte plötzlich eine WhatsApp-Nachricht von Oli P., wie er hier so, naja, alles Gute zum Geburtstag und so. Und ich habe meine Frau noch nie so lächelnd sehen.
Wenn du euch das vorstellen möchtest.
Und die hat das hier. Und die hat das ihrer Freundin geschickt und die Freundin schrieb nur so, ist das Oli P.?
Und Rurik Gislason ist sowas wie der Oli P. des Jahres 2021.
Ja, Oli P. ist auch so scheiße nett.
Ja, er ist auch so nett. Aber weißt du, was noch ist? Rurik Gislason spricht 6 Sprachen fließend, kann Klavier spielen. Und dann denkst du so, der muss keinen Pimmel haben. Er hat einen riesigen Pimmel. Ich habe es gesehen, es ist riesig. Es ist unfassbar. Wenn er durch die Tür geht ohne Hose, dann siehst du 1,5 Minuten nur Schwanz und dann kommt Rurik. Unfassbar. Und dann dieser nette Typ, wirklich so ein netter Bursche. Und dann wird es noch schlimmer. Dann gucke ich mir seine Storys an. Das ist kein Witz, weil ich bin natürlich neidisch. Und ich denke so, Mann, ich sitze irgendwie in meiner Wohnung in Köln, es regnet. Was macht Rurik gerade? Now hiking in Island. Dann das nächste Bild, er reitet oberkörperfrei auf einem Pferd durch die Fluten. Das nächste Bild, er fährt Jetski. Das nächste Bild, er ist Fliegenfischen. Das nächste Bild, er taucht in einer Höhle.
Ist das James Bond? Was ist mit dem? Erinnerst du dich an diese Veranstaltung vor 10 Minuten, als ich erzählt habe, dass das, was wir in Social Media sehen, nicht immer die Realität widerspiegelt?
Ich will die Realität von Rurik Gislason haben.
Also, ich glaube, um dich zu beruhigen, ich glaube, egal wie geil du auf Instagram bist, wie gut es dir geht und so, ich glaube, jeder hat sein Päckchen zu tragen. Also auch der wird unter irgendwas leiden.
Ja, Fußpilz, Max. Wenn der unter irgendwas leidet, möchte ich mich heute noch erschießen, weil ich habe wirklich Gründe. Aber
das ist doch so, jeder von uns leidet unter irgendwas. Also, ne? Weiß nicht, Riesenpenis oder sonst was.
Ja, also, das ist bestimmt das, was Rurik stellt, nein, dass er immer ohnmächtig wird bei Erektion.
Nein, ich wollte sagen, also ich kann das verstehen, dass man einen gewissen Neid entwickeln kann. Ne? Also geht mir ja genauso, wenn ich irgendwie Leute sehe, die super erfolgreich sind, super gut aussehen und sonst was, denke ich auch so, boah, denen muss es gut gehen, die müssen keine Probleme haben. Aber dann merkt man, wenn man die Leute mal kennenlernt vielleicht, also du hast ihn ja kennengelernt, aber offensichtlich hat er keine Probleme, dass auch die Leute, die einem perfekt erscheinen, auch Probleme haben. Und die Probleme scheinen für jemanden Dritten betrachtet totaler Schwachsinn zu sein, ne? Also irgendein kleinen Scheiß. Aber die Frage ist ja immer, was das für die Person in deren Realität an Problemen ist, ne? Also ich glaube tatsächlich zum Beispiel, wenn du so einen Millionär hast, ne, der unglaublich, unglaublich viel Geld hat, so sagst du, er kann ja keine Probleme haben, weil der hat ja so viel Geld und
immer auf Milliardär lieber.
Milliardär, stimmt, Millionen ist heute nicht mehr so. Ne? Milliardär, denkst du, also, ja, der kann gar keine Probleme haben und so. Ne? Der hat so viel Geld, aber der hat, glaube ich, genau die gleichen Probleme, also nein, nicht die gleichen, aber er hat genauso Probleme wie jeder andere von uns, die nur in einer anderen, also sich in einem anderen Bereich abspielen, aber genauso belastend sein können.
Nein. Weil er auf alles, was er hat, Geld werfen kann. Natürlich hast du recht, Reinhard. Also zumindest emotionale Dinge sind. Stell dir vor, du wärst 1 Milliarde schwer, okay? Und alle wüssten, dass du 1 Milliarde schwer bist. Ja. Ne? Wie sollte irgendjemand jemals dir unvoreingenommen begegnen? Niemand würde das.
Nö.
Das heißt, du könntest nie wieder in deinem Leben, außer du gehst zu den Sentinel Islands und lernst Indios kennen, würdest du irgendjemanden treffen, der dich normal behandelt. Das ist auch eine Bürde, glaube ich.
Ja, glaube ich auch. Also es gibt ja immer dieses, wo man so sagt, so, mit dem würde ich nicht tauschen wollen oder so. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, ist das bei manchen Sachen wirklich so, dass ich denke so, boah, mit dem würde ich nicht tauschen wollen. Also wenn man so Super-Promis zum Beispiel nimmt, ne? Also du bist ja so B-Promi oder so oder C, irgendwie so.
Hallo, ne? Ich aber bin im F-Bereich. Wenn ich neben Luna stehe, werde ich mit so einem Besen rausgeschoben, damit die einmal Bailando singen kann.
Ja, aber wenn du...
Weißt du, woran du erkennst, was für ein Promi du bist? Ich bin in meinem Leben 5-mal auf dem roten Teppich gewesen. Weißt du, woran du erkennst, was für ein Promi du bist? Du kommst auf den roten Teppich, die Fotografen gucken und machen so. Bastian, mach mal ein Foto. Stell dich mal hin. Bist du der Bastian? Und denkst so, ja. Verstehst du das? Daran kannst du das ablesen. Ist aber nicht so schlimm. Ich werde eh nicht gerne fotografiert. Warst du schon mal am roten Teppich?
Nein.
Das wäre so geil. Ich würde es so gerne. Du siehst ja eh schon aus, als wenn man deine Haut wie bei der Kakerlake bei Men in Black über deinen Körper geworfen hätte. Wenn du dann einfach nur so über so einen roten Teppich schlappst, wie so ein toter Mülleimer.
Und jetzt musst du mal wieder drüber nachdenken, dieser Sack an Fleisch hat dich bei 10 Kilometern abgezogen. Daran ziehe ich mich immer hoch.
dafür einen rum. Ja. Reini, wir haben ja für heute Abend auch eine kleine Sache mitgebracht. Was bist du für eine...
Du bist ein Pisser, du... Du machst mir den Becher mal viel voller.
Weißt du was? Wir machen es doch anders, Reini. Wir machen noch was anderes. Hol dein Gerät raus. Nein, hol das raus. Hol das Gerät raus, Reinhard.
Genau.
Das Gerät raus.
Ich habe es extra eingepackt für heute.
Er hat das Gerät extra eingepackt für heute. So. Reinhard, was hast du uns denn heute mitgebracht?
Nee, ich habe das, was wir letztes Mal schon dabei hatten,
mitgebracht. Ach, Reinhard, das darfst du doch nicht sagen. Die Hälfte war doch beim letzten Mal nicht da.
Das ist ein kleines Spielzeug.
Es und wird zwar, nicht besser.
Ja, warte ab, bis du die Form davon siehst. Uns hat übrigens jemand, hast du dir den Namen gemerkt?
Hanfi?
Nee, das war der Zusammenschnitt.
Ja, du hast ja noch nicht gesagt, was er getan hat.
Die Skulptur.
Ach so, ja doch, Robert Birkelbach. Grüße, danke schön. Der hat uns einen Penis mitgebracht.
Der Gute hat uns mit einem 3D-Drucker ein Dinosaurier, also ein Modell gedruckt, das halb Dinosaurier und halb Penis ist.
Da kann man wirklich nichts gegen sagen. Absolut stabiler Bursche, der Robert. Wo habe ich es denn weggeworfen? Ich glaube, ich habe es weggeworfen. Naja, egal. Natürlich habe ich es nicht weggeworfen. Oh, schau mal, weißt du, was mir gerade einfällt, Reinhard? Wenn wir Leute auf der Bühne haben...
Oh!
Das ist das erste Mal, dass du heute Abend deinen Kopf schüttelst, mein Schatz. Wer möchte denn?
Also diese
Ulrich? Du klein, ach Ulrich.
Das,
ja,
das,
ja, ja, komm hier, Ihmchen.
Mit das, der, was ihr hier seht, dient zur Prostatastimulanz.
Auch Basti? Hallo Basti.
So, bitte greift dir einen...
Knie dich da mal hin. Nimm den.
Einen von diesen Prostata-Stimulatoren.
Reinhard, willst du noch erklären, wie es funktioniert?
Ja, folgendermaßen. Wir haben hier ein kleines Gerät mit drei kleinen Batterien drin. Das ist eigentlich halb so schlimm, aber die werden hochtransformiert auf Aua. Und
fährst du heute noch?
Ach, Gott, ach so schön, guck mal.
Vorbereitet.
So, dieses kleine Spiel wird, wenn wir starten, Musik abspielen, die ihr wahrscheinlich nicht hören werdet, aber ihr könnt vielleicht das Ding hier blinken sehen. Und in dem Moment, wo es aufhört, Musik zu spielen, das ist so ein bisschen wie die Reise nach Jerusalem, das ist auch ein Spiel, dessen Name sich so im Laufe der Zeit verändert hat, oder?
Ich habe nie verstanden, warum heißt denn das so?
Ich habe keine Ahnung.
Hat das was mit den drei Königen zu tun oder so?
Keine Ahnung.
Haben die zu wenig Stühle dabei gehabt für Kaspar Balthasar? Warum heißt es Reise nach Jerusalem?
Keine Ahnung. Ich habe es in meiner Kirche gespielt und das nie in Frage gestellt. So, auf jeden Fall, es ist so ein bisschen wie die Reise nach Jerusalem. Wir hören Musik. Wir sehen Musik, anästhetisch. Wir sehen hier eine kleine Leuchtdiode, die vor sich hin blinkt. Es spielt Musik und in dem Moment, wo es aufhört, muss man auf diesen Knopf drücken. Der Letzte, der drückt, bekommt drei Stromschläge. Wir haben es nämlich direkt auf hart gestellt.
Was?
Wenn man zu früh drückt, bekommt man auch drei Stromschläge. Es gibt zwei Varianten, in denen man das spielen kann. Ich weiß nicht, welche eingestellt ist. Es gibt nämlich auch noch irgendwie die Variante, dass ich glaube, der als erster drückt, kriegt keinen und die anderen bekommen alle. Ich glaube, das ist jetzt die Variante.
Was für ein Wichser. Wie, also wer kriegt jetzt einen? Alle oder was?
Nein. Du musst einfach nur warten und wenn es weh tut, hast du verloren.
Ja, aber grundsätzlich soll ich drücken, wenn die Musik zu Ende ist.
Genau, du sollst grundsätzlich drücken, wenn die Musik zu Ende ist und das aufhört zu blinken. Und wenn du
verarschst
zu spät...
du mich jetzt gerade oder ist...
Nein, du, also, sobald du siehst, dass es blinkt, musst du drücken.
Verarscht mich doch jetzt.
Warte, guck mal, wir probieren das
mal. Du erklärst mir jetzt die Spielregeln.
Also, das wird gleich Musik machen.
Ja.
Und bunt leuchten.
Okay.
Dann musst du drücken. Nein, okay. Okay, nein, jetzt nochmal ernsthaft. Es spielt Musik, es leuchtet, es hört irgendwann auf damit, mit der Musik. Und wenn es aufhört... Wenn es aufhört, musst du drücken. Mhm. Wenn du als letzter drückst, aua. Wenn du zuerst drückst, aua. Also wenn du drückst, bevor die Musik zu Ende ist.
Ey, das ist jetzt wirklich die Anlage für komplett Zurückgebliebene gewesen, aber gut. Dann
ich weiß, mit wem ich rede.
So, Number of Players muss man einstellen.
Ja, warte, das mach ich. Der Tisch ist nass. Ist das bei so einem Elektrospiel schlecht? Ich habe auch Das Schöne ist, man bekommt schwitzige Hände mit der Zeit. So, jetzt muss man mal gucken. Nee, warte mal, wir müssen drei Spieler, du... Ja, passt. So. Jetzt ist das
nass. Ist das wie bei The Green Mile, dass man den Schwamm vorher nachmacht?
Ja, ja. Okay. Damit es nicht so kokelt. Alter, ja. Das gibt wirklich gleich... Oh.
Hey, Mr. Jingles, Mr. Jingles.
Oh, das ist es ist wirklich klatschnass, das Ding.
Keine Sorge, Boss, es kann nichts passieren.
So, in dem Moment, wo wir starten, boah, es steht...
Das ist creepy, oh.
Es steht auf einmal Schock, ich stell's mal auf dreimal.
Frag mal deine Frau, sollen wir das wirklich machen?
Ja, ja. Ja, ja, mach. So. Wir starten das mal. Hältst du das? Nee. Schön hier, Hand drum.
Oh, Reini.
Hand drum und Daumen.
Ich hab einen Herzschmacher, darf
Hand
drum. Okay, dann mach.
Kommt drauf an. So.
Ich hab keinen Herzschmacher. Oh Gott. Oh Gott.
Ah!
Ah! Ja, was die Action.
Ach, du hast auch eine Scheiße.
Da muss er erstmal drauf nehmen. Das tut dir gut. Brösterchen, meine kleine Maus. Ist das schön, mal wieder hier zu
sein. Ich weiß nicht, was schlimmer ist.
Der Rum oder der... Ja, mein Gott. Och Gott.
Noch eine Runde?
Ja, ich gieß dir noch was ein. Du fährst ja. Ja. Du hast ihm das geschenkt heute?
Ja, jeden Abend gehen wir mit euch ins Bett.
Ihr geht... Ich finde es.
Die sagen, wir gehen jeden Abend mit euch ins Bett und ich gucke so und dann sagt sie daneben, heute in echt. Remfords bestes Stück ist jetzt schon verbrannt. Das heißt, boah, Reini, das ist mega unangenehm. Warum hat er denn einen gekriegt?
Was? Hast du auch einen gezogen bekommen? Dann war Basti der Erste.
Ernsthaft?
Dann ist es gerade so eingestellt, wer als erstes drückt, bekommt keinen und die anderen bekommen einen. Ich kann, meine Hand ist taub.
Oh Gott.
Ihr seid zu schnell, sauft mehr. Ich schwitze jetzt schon.
Halt die Schnauze.
Ich hab Angst. Oh, oh. Oh fuck!
Ja! Yeah, fick dich!
Das kann doch nicht sein, ey! Oh.
Ja, hat sich jahrelang Quake 3 Arena Spiel noch ausgezahlt.
Das ist ein Pisser.
So, jetzt hast du beide Hände, den dritten machen wir mit dem Lümmel. Gehst du gerade? Aller so. Guten Dinge sind drei, komm, einer geht noch.
Komm, mach mal.
Nee, du kriegst nicht meinen. Hast du den nass gemacht?
Ja.
Was? Ist auch ein für die Leute komplett für den Arsch. Aber ist egal. Wir haben noch einen frei. Also wenn jetzt einer von
Wer
euch...
Will noch? Also, komm. Ja, komm.
Wie heißt du denn?
Sascha.
Sascha.
Wie ist deine durchschnittliche... Hast du mal Quake gespielt? Dann ist gut. Also nein, gut. Nein ist gut. Ach Gott.
Drei kriegen einen, einer kriegt nicht?
Oder? Ja. Na, warte mal, wir müssen ihn dann mal auf Players noch
Ich fick machen. Euch so hart. So. Weißt du, kannst du dir vorstellen, wie alle Leute hier von den Veranstaltern einfach nur Kopfschütteln da sind? Weißt du, was? Gestern war hier noch so eine Band und so.
Reloaded, das kann man kaufen.
Partyspiel.
Amazon. Geht's bei Amazon?
Ja, klar, hast du bei Orion geschossen, du Penner. Hör auf, geh weg mit deiner dicken Hand. Grimford, ich will... Ah! Du hast richtig gedrückt? Warum hast du nicht reagiert?
Das tut scheiße weh.
Ja, komm dann, Sascha, für dich habe ich auch noch was vorbereitet. Ich denke...
Das ist aber nur ein bisschen Grippe.
Ja, das tut dir gut. Trink mal einen Schluck.
Man könnte es auch unter den Arm klemmen, oder? Das
ich glaube damit, vielen Dank,
Prost. Jungs. Dann ja, das ich glaube, das reicht dann auch.
Es hat wirklich viel Spaß gemacht. Wirklich ein tolles Spiel. Oh. Was für eine unfassbare Scheiße, Remford. Wirklich. Wie heißt das? Reini Remfords Pimmelbanane?
Nee, es heißt Reloaded.
Reloaded?
Ist und aber wird auch, gerne auf Swinger-Partys benutzt. Das.
Ist aber auch als sehr creepiges Mobile für Kinder.
So schön. Und vor allem,
die Sophie streckt den Arm aus.
Vor allem mit der Musik davon. Konnte man die Musik gerade hören davon? Ja.
Ja. Ja, wirklich schlimm, Reinfort. Hast du früher mal Partyspiele gespielt?
Was meinst du mit Partyspielen?
Also zum Beispiel der Klassiker, als ich im Studium war, ihr seid ja noch alle zu jung. Hä?
Was?
Ja, was? Flaschendrehen war Schulzeit, stimmt. Wahrheit oder Pflicht natürlich. Ne?
Natürlich.
Mit Wahrheit oder Pflicht. Ich habe mich immer gefragt, welche Vollidioten nehmen eigentlich Pflicht? Warum Pflicht?
Was?
Ja, also sag ich ja, warum sollte man... Nein, Wahrheit war immer so, ja, liebst du die Saskia? Nein.
Ja.
Pflicht war so, trink aus dem Teich.
In was für einer Gegend bist du denn auf Trink aus dem Teil? Bei uns war sowas wie... was für eine Lugo-Gegend bist du denn aufgewachsen?
Looping Louis haben wir gespielt zum Beispiel.
Oh, Looping Louis haben wir später gespielt, in der WG sehr viel. Ja, da habe ich auch in meinem Buch ein Kapitel drüber geschrieben, weil ich hatte wirklich einen Nachbarn, der, das ist eine wahre Geschichte, das ist im Buch klingt das so absurd, aber ich hatte einen Nachbarn, der Looping Louis halt als Trinkspiel gespielt hat und das modifiziert hat. So mit kleinen Gewichten noch dran und das so als hier Hellcat angestrichen, also als Jagdbomber und so.
Ja, das muss ich mir vorstellen, das ist ein Spiel für die, die es vielleicht nicht kennen. Da sitzt ein kleiner Pilot in so einem Flugzeug und der fliegt immer...
Der hängt an so einem Arm und fliegt immer im Kreis. Also, ne, und man hat vor sich selbst so eine kleine Rampe, wo man draufdrücken kann, falls Louis halt im Sturzflug ankommt auf die Hühner, die man beschützen muss. Das waren zwei Hühner. In der Variante von unserem Nachbarn waren es kleine Japaner in einem Bunker.
Was?
Ja, mein Gott.
Du hast nicht so unrecht, Adolf, netter Typ.
Nein, das Schöne war, der war sehr aktiv bei der Antifa. Hatte aber ein Faible für Panzer. Wir haben dem zum Geburtstag mal Panzerfahren geschenkt. Fand er großartig. Und jetzt kommt das Schönste, er war Schwede.
Ein schwedischer Antifa-Panzerfahrer.
Ja, war großartig. Hat und bei einem Punk-Plattenlabel gearbeitet. Und war von oben bis unten tätowiert und Buchhalter.
Was? War in dem irgendwas normal?
Nein, das war bei uns bei allen Leuten in der WG. Die waren alle ein bisschen durch, aber sehr, sehr nette Menschen.
Du hast ja bis heute deine Nummer auf dem Arm.
Ja, hier, warte, da oben.
13B.
Genau, das ist meine Hausnummer gewesen.
Das wirklich.
Das hatten alle
sieht
in
so
der...
so nach betreutem Wohnen aus, wenn jetzt, du das so ausbaust.
Das hatten alle Leute im Haus, die irgendwie tätowiert waren, hatten irgendwo die Hausnummer tätowiert. Und das ist noch dezent. Felix, einer unserer Nachbarn, hatte hier 13 stehen und hier B. Ach,
und wenn man dann aussieht, streicht man durch? Nein.
Nö, das ist halt so ein Lebensabschnitt gewesen.
Oh,
ne?
Das ist aber schön. Ich finde es auch wirklich schön, dass du Alliteration
tätowiert hast. Das sind die gleichen Leute, mit denen ich das Tattoo-Wichteln gemacht habe.
Was eine echt beschissene Idee.
Nein, das war super.
Du hast einen kotzenden Wolf auf deinem Oberschenkel. Ja, wie kommt man auf die Idee, sich einen kotzenden Wolf
aufzunehmen? Man zieht das los.
Was wäre das Schlimmste gewesen?
Der kotzende Wolf. Nee, es gab noch ein gekreuztes Pflaster, das hat Felix jetzt hier auf dem Ellbogen. Dann gab es noch einen...
Stimmt, ein gekreuztes Pflaster, ist ja wirklich viel schlimmer als ein kotzendes Raubtier.
Ein bekifft guckender Batman, so eine kleine Batman-Comic-Figur mit einem Auge, das größer war als das andere. Dann gab es noch, also es gab Regeln, ne? Also es gab gewisse Regeln für die Motive und zwar nichts Politisches und nichts Sexistisches, weil der erste Vorschlag von diesen panzerfahrenden Antifa-Menschen war ein Penishakenkreuz.
Und deshalb, den habt ihr danach noch mitspielen lassen.
Ja, 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 ja. Dann,
stell dir mal vor, ihr hättet das besoffen durchgezogen. Du hättest jetzt ein Hakenkreuz aus Penissen auf deinem Oberschenkel.
Ja, es ging ja über mehrere Wochen. Ja,
ja also natürlich, natürlich.
So. Es gab ein Grammophon, war noch dabei, eine Wolke mit Blitzen.
Scheiße.
Ich weiß es nicht mehr. Wir waren 7 Leute. War gut. Also würde ich jederzeit wieder machen. Wenn jemand Lust hat auf Tattoo-Wichteln.
Wir waren bei Looping Louis.
Ja, stimmt, Looping Louis.
Und dieser kleine Flieger bewegt sich auf und ab und haut dann diese Münzen
genau, so,
auf die Hühner.
Genau, gemeinsam. So im Kreis und dann immer hoch und runter. Und du kannst dann halt mit diesem Katapult, das du vor deinen Hühnern hast, halt immer von deinen Hühnern fernhalten und so hochschießen.
Und man muss
das ist so ein bisschen wie irgendwie auf dem Strich oder so. Du guckst, dass Louis deinen Hühnern nicht zu nahe kommt und so. Das ist so ein Zuhälterspiel.
Was stimmt mit dir? Jedenfalls...
Alles gut.
Eins dieser Spiele, aber das ist ja das Geile, wenn du so ein Spiel erfindest, die haben das natürlich für Kinder erfunden und nicht daran gedacht, dass zugeballerte 20-Jährige das in Zukunft spielen werden.
Das ist bei vielen Spielen so.
Was?
Auch 40-Jährige. Auch 40-Jährige.
Mama pumpt noch richtig, ne?
Das, was heißt hier, hallo? Ich werde nächstes Jahr 40.
Du siehst aber schon seit 12 Jahren so aus.
Ja.
Du bewegst dich nur deinem optischen Alter entgegen. Krass, 40.
40, ne?
Muss ich dir vorstellen, du bist 13 Jahre älter als Kurt Cobain, als Jim Morrison, als Janis Joplin.
Also ich fand es krass, als ich jetzt am Wochenende mit meinem Bruder da in Vöcklinghausen war, saßen wir auf so einer Schaukel und haben so ein Bild nachgestellt, wo wir als Kinder schon drauf saßen. Und dann haben wir geguckt,
in Vöcklinghausen,
dann haben wir geguckt, wie lange ist das denn jetzt her? Und dann haben wir irgendwie gesehen, ich glaube, es waren 31 oder 32 Jahre. Da denkst du so, 32 Jahre, alter Scheiße, bin ich alt.
32 Jahre ist was her, ne?
Ja.
Und Vöcklinghausen ist eine der elementaren Kindheitserinnerungen, die du so hast.
Heißt jetzt Mother Hollandia. Heißt jetzt Hollandia Ferienpark und wird von einem einzigen Holländer betreut.
Wie heißt Hollandia? Du kannst doch keinen Ort umbenennen.
Ja, nein, also der Ort heißt Vöcklinghausen, aber es war früher von der Caritas geführt, so ein Feriending von Nonnen geführt und so. Die Caritas hat das geil Ding verkauft. Meine Jugend war Rock. von so Nonnen geführt, die haben das irgendwann verkauft und jetzt hat das ein einziger, also wirklich, es hat ein Holländer gekauft, der sieht aus wie Rübezahl auf Meth. Ja. So leicht ausgemergelt und so. Und das Schöne war, meine Frau spricht ja ein bisschen Holländisch.
Was? Warum?
Also eigentlich spricht die fast fließend Holländisch, weil die das in der Schule gelernt hat.
In Friesland?
Ja, das ist weil das nah an der holländischen Grenze ist.
Ist das so?
Ja, ist so.
Ja, natürlich.
In Ostfriesland. Sie dachte, das ist vielleicht nett, dass ich ihn auf Holländisch begrüße. Und plötzlich hat er nur noch Holländisch geredet. Die ganze Zeit.
Es ist ehrlich gesagt oft bei mir so, dass meine Frau ist ja attraktiver als ich. Ich meine, gut, sagen wir ehrlich, ist keine Leistung, auch wenn sie einen Müllsack im Gesicht drauf gemalt hat.
Ich wollte gerade fragen, aber wer nicht?
Danke, Rainer. Aber es ist wirklich oft so, wenn wir in Läden, wir waren jetzt in einem Aquaristikladen, wo ich mich über Meerwasser-Aquaristik informieren wollte. Und ich sag mal so, das interessiert in unserer Beziehung wirklich nur mich. Also ist jetzt nicht so, dass sie morgens aufwacht und sagt, wie kriegen wir bloß Kofferfische hier rein und ich hätte so gerne eine Sternanemone. Sie interessiert das einen kompletten Scheißdreck. Ihr Vorschlag war, wir stellen da eine Uhr hin, reicht, wir brauchen keine Fische. Jedenfalls gehen wir in diesen Laden und der Verkäufer hatte innerhalb weniger Sekunden das Gespräch mit mir abgeschlossen und redete nur mit meiner Frau, die neben mir stand, immer so machte. Und dann auch so, ja, und dann der Eiweißabschäumer muss besonders angeschlossen werden. Da gibt es verschiedene Techniksysteme, eins von Eheim, eins von meine Frau immer so. Und ich so, ja, aber kann man denn, ja, ich erkläre das. Und dann redete der einfach nur
mit meiner Frau. Warum hat der mit deiner Frau geredet?
Weil die geil ist und die scheiße, ich weiß auch nicht. Das passiert also, immer, wenn wir irgendwo hingehen.
Ich hatte das Phänomen, du hast ja auch mal eine Immobilie erworben, ne?
Ja, ich habe mal eine Sutterer-Wohnung erworben, 20 Quadratmeter in Essen-Kahn.
Ja, schön.
Wenn irgendjemand einen Folterkeller braucht, ich habe das.
mir ist also bei...
Wieder die 40-Jährige, heute gibt's aber alles.
Als wir die Wohnung gekauft haben, ne? Also wir haben uns ja auch entschieden, irgendwann mal eine Wohnung zu kaufen, einen Teil des Turms in Ludwigshafen.
Wie blöd muss man eigentlich sein, als öffentliche Person ein Gebäude zu kaufen, das man bei Google finden kann? Ja. Da steht mittlerweile MINT-KORREKT in Bindestrich der Wasserturm. Ja. Das ist der Google. Da wohnen aber auch 7 andere Parteien, die denken, what the fuck ist MINT-KORREKT? Und warum ist der fette Typ in unserem Fenster und winkt irgendwelchen Fremden zu?
Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, als wir diese Wohnung gekauft haben und so, war das wirklich so, dass alle Leute, also der Notar, der Scheißmakler, was immer noch als Blutsauger, ne? Ja, sind Makler heute hier.
Sitzt direkt neben dem Boden. Grüße.
Nee, alle Menschen, mit denen wir zu tun hatten bei diesem Wohnungskauf, haben immer nur mit mir gesprochen und mich angesprochen. Bei allen Mails, bei allem, was wir an Post bekommen.
Du bist definitiv nicht der Geilere.
Nee, also ja, das weiß ich auch. Aber trotzdem werde immer nur ich angeschrieben. Ich frage mich so, warum zur Hölle? Und der Höhepunkt war, wir haben letztens so eine Steuererklärung für 2019 gemacht. Da steht drauf, Dr. Reinhard Remfort, plus Ehefrau oder so.
Also, plus Ehefrau?
Ja, das ist wirklich
so. Inklusive Blinddarm.
Das ist wirklich so. Es geht immer nur an den Mann.
Was?
Die Frau ist so, ja, ist mit dazu.
Obwohl
meine Frau dem ja mehr verdient hat als ich.
Stell dir mal vor, du würdest mit meiner Frau irgendwo reingehen, dann würde der Verkäufer immer so machen. Er könnte sich nicht entscheiden.
Was?
Ja, was? Weil doch die Leute bei mir.
Ach so,
immer mit
das. Okay. Jetzt habe ich verstanden. Ja.
Du wurdest heute noch. Wann wurdest du als Doktor bezeichnet? Beim Impfen oder sowas?
Nee, ich habe am Mittwoch. Vielleicht sollte ich nicht so viel trinken. Ich habe Mittwoch in einer Woche. Habe ich eine
Lebertransplantation.
Nee.
Gib ihr ordentlich.
Mittwoch in einer Woche habe ich eine Augen-OP. Ich bekomme meine Augen gelasert.
Eine Augen-OP? Alter, du kriegst von einem Rumänen einfach Laserpointer in dein Auge. Hör auf, da so ein Augen-OP.
Im Gegensatz,
nicht, dass du ein drittes Auge an den Hinterkopf geschraubt kriegst. Du kriegst die Augen gelasert.
Im Gegensatz zu dir gehe ich nicht zur Trabrennbahn Gelsenkirchen, sondern ich gehe in die Uniklinik Mannheim.
Ja, gut.
Und bekomme meine Augen gelasert. Und als ich da war, haben die halt diese Voruntersuchung gemacht und sagten dann so, ja, schönen guten Tag, Herr Remford, wir müssen hier noch Ihren Patientenbogen ausfüllen. Hier Adresse, bla bla. Was machen Sie denn beruflich? Und dann sagte ich, ich bin Physiker. Also, aber nicht Doktor oder sowas. Ich so, ja, doch schon, aber ist mir egal. Ne, müssen Sie da nicht. Nee, das müssen wir hier vermerken. Und ab diesem Moment hat mich jeder in der Praxis mit Herr Dr. Remford angesprochen. Und zwar bei jeder Gelegenheit. Es war irgendwie...
Gönnt euch.
Ja, Prost. Es war irgendwie so, Herr Dr. Remford, kommen Sie bitte hier in Behandlungszimmer 1. Herr Dr. Remford, bitte an Gerät 1 setzen. Herr Dr. Remford, bitte an Gerät 2. Herr Dr. Remford, würden Sie bitte hier rüber. Nach dem 10. Mal habe ich irgendwann gesagt, boah, bitte lass es dann weg. Ich kam mir vor wie so ein Affe, also mal ganz ehrlich.
Ich weiß, ich habe die Story von meinem Lesern schon im Podcast erzählt, aber manche hören den vielleicht. Was? Ist egal. Du kommst gleich auch nach vorne, da musst du hier was singen.
Irgendwann habe ich gesagt, bitte lass das weg, weil ich mir echt bescheuert vorkam.
Du bist Dr. Remford.
Ja, ich weiß, aber trotzdem müssen die doch nicht... Also, wenn
sag,
du in,
wofür
wenn
hast du diesen Affentitel gemacht, wenn du damit nicht angesprochen
hast? Das frage ich mich bis heute.
Ja, der einzige Grund war, weil du umsonst Bahn fahren wolltest. Das ist der einzige Grund, warum du einen Doktortitel gemacht hast.
Nee, ohne Scheiß. Ich glaube, tatsächlich geht es vielen Naturwissenschaftlern so, dass die einen Doktor machen, weil die einfach an der Uni hängen bleiben. Weißt du, du machst so dein Diplom oder Master oder so und du müsstest dich während des Masters oder davor schon damit beschäftigen, was du denn mal beruflich tun willst. Das macht aber keine Sau, sondern du bist da so, hängst im Labor und denkst so, oh, ich will eigentlich nur weiter im Labor rumhängen. Und du willst halt, also, mir hat das auch Spaß gemacht. Ich habe gerne an meinen Maschinen rumgeschraubt und irgendwie Diamanten gemacht und so. Nee, das war wirklich, also, Lehre war kacke. Ich habe die Studenten gehasst. Aber im Labor habe ich echt gerne gearbeitet.
Wie offen er das jetzt sagen kann, seit er den Job hingeschmissen hat. Immer vorher im Podcast, nee, ist nicht so, dass ich die hasse. Und weißt du, vor der Aufnahme, ich hasse die so. Maschinenbauer, Karohemd und Samenstau, ich ficke mir einen Maschinenbauer. Wie war das?
Karohemd und Samenstau, ich studiere Maschinenbauer.
Ja, egal. So,
das ist alles ganz okay. Ich finde nur die
Dinge. Hör auf mit deinem ganz okay. Du hast jedes Mal gesagt, am liebsten würdest du mit einer Schrote durch die Uni laufen. Benimm dich mal. Du hast es gehasst aus der tiefsten Seele. Du warst kurz bei der Depression, weil du es so gehasst hast.
Nein, ich habe es nicht gehasst. Ich war deprimiert. Ich war wirklich deprimiert, weil... da macht offensichtlich noch jemand Lehre an der Hochschule. Ich habe das gerne gemacht. Ich war nur irgendwann unglaublich frustriert. Und ich verstehe Lehrer mittlerweile, die frustriert sind, weil du reißt dir den Arsch auf, du gibst dir Mühe und versuchst es so einfach wie möglich zu machen. Und dann kommt so eine Mail von irgendeinem Studenten, der sagt so, ich hatte nur 20 von 100 möglichen Punkten. Eigentlich müsste ich doch bestanden haben. Und denkst dann so,
das ist ja ein Drittel.
Nein. Ja, genau. Ja, so argumentieren die. Es ist deprimierend. Es ist nicht, also, du bist nicht sauer, weil die blöd sind oder so, sondern es ist einfach deprimierend, weil du versuchst, dein Bestes zu geben, versuchst, so viele wie möglich durchzubekommen. Und ich habe mich mit meinem Bruder in den letzten Tagen darüber unterhalten. Der ist ja Lehrer, ne? Der ist hauptberuflich Lehrer. An einem Gymnasium in Dorsten unterrichtet, ich glaube, Rallye, Erdkunde und...
Was sollte man auch machen, wenn man aus Vöckinghausen kommt?
Und ich glaube, Philosophie. Also ich habe mich mit dem auf jeden Fall unterhalten und das können wahrscheinlich hier die ein oder anderen Lehrkräfte, die hier eventuell sitzen, nachempfinden. Du gehst super motiviert daran. Du möchtest den Leuten was beibringen.
Glaube ich auch, ja.
Du musst irgendwann akzeptieren, dass du nicht alle mitnehmen kannst. Du willst eigentlich, dass du jedem alles beibringst, dass jeder das versteht, dass die Leute eventuell deine Begeisterung für das Fach teilen und so. Aber du musst irgendwann lernen und akzeptieren, dass halt mindestens ein Drittel, wenn nicht zwei Drittel, das einfach nicht wollen. Oder
wir sprechen gerade von universitärer Lehre.
Ja.
Also wir sprechen jetzt nicht von Grundschule oder so. Also die Leute, die zu dir kamen, wollten ja theoretisch ihr Fach studieren.
Nee, die wollen theoretisch diesen Abschluss haben. Die wollen das nicht studieren. Die wollen diesen Abschluss haben.
Ja gut, aber der Weg dahin ist ja vielleicht studieren.
Ja, aber wer erwartet denn bitte auch, dass wenn du Maschinenbau studierst, dass du da Grundlagen Physik lernen musst im ersten Semester? Das ist ja vollkommen abwegig.
Ne? Aber ihr hattet doch alle auch Referendare in der Schule. Hattet ihr keinen Bestecher? Wir hatten den Bestecher. Wir hatten einen Typen, den haben wir den Marder genannt, weil der sah einfach original aus, als wenn der irgendwie ein Auto gekrochen wäre und ins Elektrokabel gebissen hätte. Der hat, nein, aber der hat immer wirklich so geguckt. Und ich sag mal so, ganz einfach, ist ja völlig okay, wenn der liebe Gott dir nun mal ein Gesicht mitgegeben hat wie ein Furzvorfall, dann ist das halt so, dann musst du halt, aber dann wirst du nicht Gymnasial- oder Hauptschullehrer. Und dann saß der in der ersten Stunde Mathematik vor uns.
Ich glaube, viele Leute unterschätzen, was es bedeutet, Lehrer zu sein. Also ich habe, seitdem ich Lehrer an der Hochschule und so gemacht habe, habe ich deutlich mehr Respekt vor Lehrern, als ich es vorher hatte.
Ich habe auch Respekt vor davor. Das Problem ist, dass solche Leute wie der Mader zum Beispiel, der wirklich nichts beibringen konnte. Also der hat einfach nur, ja, binomische Formel. Und dann sollten, hatte der...
Du wirst jetzt staunen, aber die binomische Formel ist nicht besonders schwierig.
Halt die Schnauze.
Es gibt übrigens drei davon.
A Quadrat plus B Quadrat gleich C Quadrat?
Nein, das ist Pythagoras, ein Vollpfosten. Binomische Formel ist A plus B in Klammern zum Quadrat gleich A Quadrat plus 2AB plus B Quadrat. Das wäre eine. Ist aber eh nicht schwierig.
Der dafür applaudiert, geht sofort nach Hause. Der Mann ist Diplom-Doktor. Also, ich will damit nur sagen, der Mader hat 2 Jahre lang bei uns im Referendariat gelitten. Der kam in die Klasse, keiner hat zugehört, hat keiner Bock gehabt. Und dann wussten wir, oder er wusste, nächste Woche kommt seine Prüfung. Und wenn man ehrlich wäre, wäre es sehr gut gewesen, wenn man den Mader nach Hause geschickt hätte und gesagt hätte, hör zu, das wird nichts. Du hast keine Wirkung auf die Schüler, aber, die Schüler haben keinen Bock.
Aber man muss ja auch sagen, das ist scheiße organisiert im Studium tatsächlich. Weil wenn du, also du hast ja auch mal Lehramt gemacht.
Ja,
ne? Das
war
also
schrecklich.
Die Leute sind super lang im Studium, bis sie das erste Mal mit einer Klasse konfrontiert werden. Also was ist denn, wenn du denkst...
6 Semester. Oh
ja, das, ja, aber 6 Semester sind verdammt lang. Das sind
3 Jahre.
Das ist, ne, stell dir vor, du bist da, du brennst für dein Fach, du denkst, du kannst das irgendwie, ne, du kannst Leuten was vermitteln, und dann stehst du vor einer Klasse und hinten sitzen Chantal und Jerome, machen so und sagen, fick dich! So, da bereitet dich niemand drauf vor.
Da bereitet dich wirklich niemand drauf vor, das ist so. Ich habe ja Lehramt studiert und das war die gleiche Erfahrung, aber bei Mader war es so, dass der uns zum Beispiel dann sagte so, ja, ich habe nächste Woche Prüfung. Wir alle schon so, okay, der wird sterben. Ne? Der macht ihn kaputt. Und dann sagt er so, ja, wenn er mich durchgehen lässt, dann lade ich euch alle auf ein großes Eis ein. Und wir, ne? Wirklich. Und dann haben wir einfach die 30 Minuten, 40 Minuten Prüfung da gesessen. Ja, Herr Lehrer, hallo, Dankeschön. Und der ist mittlerweile Gymnasiallehrer.
Ihr habt euch bestechen lassen?
Ja, mein Gott, wir waren 12 Jahre alt. Natürlich haben wir uns bestechen lassen.
Wir hatten eine Chemielehrerin, die haben wir, also, das tut mir im Nachhinein wirklich leid, aber da haben wir so Sachen gefragt, so mitten in der Unterrichtsstunde so, Frau so und so, sollen wir diese Woche wieder die Tische mit Aceton putzen, so wie letzte Woche? Ja, wir waren richtige Arschlöcher. Ja, in ihrer Prüfung. Wir waren richtige Arschlöcher. Das hat mir, also im Nachhinein tut mir das auch wirklich leid, aber die Dame war leider auch wirklich unfähig. Also, wobei, das kann ich eigentlich nicht beurteilen. Also als Schüler dachte ich, die Dame ist unfähig. Aber wenn man sich mal wirklich so die Lehramtsstudenten anguckt, und ich habe mehrere davon betreut, weil die auch bei mir unter anderem ihr Physikpraktikum machen mussten, manche Leute sind einfach nicht dafür geeignet. Ich habe... Also die härteste Entscheidung, die ich je als Prüfer treffen musste, war ein Lehramtsstudent, der bei mir seine Fachprüfung in Physik gemacht hat. Der musste im Praktikum, also er musste praktisch 3 Versuche, also Physikversuche, sehr simple Versuche, vorbereiten. Und einen davon sollte er dann vorführen und erklären, was er dort tut. Ich habe mit dem da gesessen, es ging darum, einen einfachen Stromkreis aufzubauen. Und ich habe ihn gefragt, wie würden Sie denn jetzt hier die Spannung messen? Und das ist so das Lowste, was man. Nee, das Lowste, was man fragen kann. So, hier ist ein Spannungsmessgerät, wie müssen Sie das in diesem Stromkreis anschließen, um die Spannung der Spannungsquelle zu messen? Also wirklich lower geht's nicht. Und der wusste es nicht. Dann habe ich ihn gefragt, wie messen Sie denn die Stromstärke? Er wusste es nicht. Dann habe ich ihn gefragt.
Und der irgendwie, hat Physik studiert.
Ja, ja, der wäre Physiklehrer geworden. Das war die letzte Prüfung, die der machen musste.
Was hat er die 10 Jahre davor gemacht? Im Drive-In gewartet? Nee,
ich habe keine Ahnung was. Vielleicht war es auch schlimme Prüfungssituationen oder so. Ich habe den zur Seite genommen und gesagt, so, wissen Sie was, wir machen jetzt eine Viertelstunde Pause und dann fangen wir nochmal von vorne an.
Boah, wie unangenehm.
Dann habe ich mit dem von vorne angefangen, konnte er nicht beantworten. Dann habe ich ihm erklärt, was da wie was. Und dann meinte er so, ach so, ja. Ne? Und dann habe ich ihn gefragt, also eigentlich wäre die Prüfung an der Stelle vorbei gewesen, ne? Weil halt nichts gekonnt. Dann habe ich gesagt, okay, wir haben noch andere Versuche hier. Ne? Machen wir mal folgenden Versuch. Da ging's, da ging's dann um ein Pendel, ne? So die Pendelfrequenz bestimmen, irgendwie Periodendauer, bla bla.
Pendelfrequenz? Bist du Astrologe? Oder?
Ja, das ist irgendwie so, das ist mit einem relativ simplen physikalischen Pendel kann man die Erdbeschleunigung bestimmen. Aber egal. habe ich den dazu was gefragt und er konnte nichts davon beantworten. Da habe ich gesagt, okay, wir machen jetzt nochmal 10 Minuten Pause und dann suchen Sie sich von diesen 16 Versuchen, die wir hier im Praktikum haben, bitte den Versuch aus, den Sie am besten können, wo Sie sich richtig darauf vorbereitet haben.
Nach 16 Minuten kommt er rein.
Und Und dann
war das Ralph Wiggum oder was? Ist jetzt zweimal auf den Tisch gelaufen und hat Ente
also gesagt. Ich war in dem Moment wirklich frustriert und hatte Mitleid mit dem, ne? Und habe dann wirklich gesagt, weil die Prüfung eigentlich zum zweiten Mal vorbei gewesen wäre, wie ich gesagt, so, okay, vielleicht haben Sie einen Blackout, vielleicht geht es Ihnen nicht gut und so, suchen Sie sich bitte einen Versuch aus, ne? Welchen Sie am besten können und dann können wir mal gucken, vielleicht kriegen wir es nur noch hin, dass Sie irgendwie hier was zustande kriegen. Dann hat er gesagt, okay, ich würde gerne Laserbeugung machen, ne? So Gitter und so. Da habe ich gesagt, okay, machen wir das, gehen wir mal rüber an den Versuch, bauen Sie den mal bitte auf. Ne, den Versuch und sagen Sie mir mal, was hier gemessen wird, wie Sie die Frequenz des Lasers bestimmen, beziehungsweise die Wellenlänge, bla bla. Und es war wieder nichts. Ich habe mit der Beisitzerin da bei der Prüfung gesessen, wir haben uns unterhalten, wir haben da gesessen und gesagt so, es tut uns in der Seele weh, aber das geht nicht. Der ist durchgefallen, schlicht und einfach. Und das
aber er kann ja dann wiederholen.
Nein. Hat er nicht, das war sein letzter Versuch.
Das heißt, er war schon zweimal da.
Und ja, das heißt, ich habe an der Stelle sein Studium beendet. Also ich habe verhindert... Aber
ganz ehrlich, Reinhard, wie hat er es 10 Jahre lang, oder 6, 7,
das 8 Jahre
lang...
Das war jemand, der schon, also der schon deutlich älter war als der Durchschnittsstudent, der irgendwie sehr, sehr lange wohl in dem Studium gehangen hat und so. Und es tat mir, es tat mir richtig leid, ich fand es super traurig, aber ich konnte das an der Stelle echt nicht verantworten, zu sagen, okay, das war ausreichend, diesen Menschen kann man auf Schüler loslassen, weil das ging einfach
nicht. Weißt du, wie es ausgegangen ist? Also ihr beide habt dann da gesessen, habt ihm das mitgeteilt, er ist rausgegangen und dann segelt er am Fenster vorbei?
Nee, oder? So schlimm war es nicht. Der meinte, also wir haben dann gesagt, so, es tut uns super leid, aber wir können bei bestem Willen Ihnen nicht bescheinigen, dass Sie ausreichend halt Fachkenntnis haben, um diesen Job auszuführen. So. Und er meinte dann so, ja, das war mir schon bewusst, dass das wahrscheinlich nicht ausreicht und so. Ja, so gedacht, so, ja, mal 3 Versuche.
Das schloss ja eine Autobatterie an sein Ohr an.
Nee, das war wirklich die schlimmste und für mich schlimmste Entscheidung, die ich je als Prüfer treffen musste. Weil ich habe da gesessen, ich habe mich mit meiner Kollegin, die halt auch schon lange in dem Job arbeitet, dieses Praktikum geleitet hat, habe ich da gesessen und wir haben uns länger als eine Viertelstunde darüber unterhalten, ob wir es irgendwie verantworten können, den doch noch mal prüfen zu können oder so. Und es ging einfach nicht. Und
wie war denn seine Reaktion darauf?
Relativ gleichgültig. Also,
war er denn überhaupt, also kann es vielleicht daran gelegen haben, dass er aus Usbekistan kam und kein Deutsch verstand und deswegen dachte er,
nein, ist gerade in der Hauswirtschaftsprüfung? Nein, alles gut, der konnte einfach nur nichts. Ich habe keine Ahnung. Ich frag mich nicht, ich weiß es nicht, aber das Schlimme ist, du kannst an der Stelle ja auch nicht nach Hintergründen fragen. Ne? Nee, es ist das dritte Mal. Ne? Das ist halt schwierig. Ne? Und sowas tat mir richtig, richtig leid. Ich hatte andere Situationen als Prüfer, wo ich sage, so, nee, tut mir überhaupt nicht leid, hast halt verdient. So, fick dich oder so. Also, ich hatte, nee, ohne Scheiß.
Ja, fick dich verdammt nochmal. Nee,
wenn du irgendwie, wenn du, weiß nicht, das war eine Medizinerprüfung und ich hatte irgendwie Jerome irgendwas, ne, der mit dem goldenen Löffel im Mund geboren wurde und meinte, er muss nicht lernen für nix und er konnte auch nix, ne, und der dann halt durchgefallen ist und einen Tag später ankam, ja, aber ich muss eigentlich bestanden haben. Nein, musst du nicht, du bist strohdoof. Ne, also da machst halt nichts, beziehungsweise da tut's dir nicht leid, ne, weil der kann es auch nochmal probieren und der wird auch nicht so hart fallen und so, aber bei dem Typen tat's mir wirklich leid, aber es ging halt nicht anders.
Ich bin auch super schlecht
in sowas. Es gab bei den Medizinern gab es ernsthaft Leute, also das ist mir nicht passiert, und ein Kollegen von mir, der hat die Klausur schreiben lassen, ist durchgefallen und einen Tag später stand der Student, der durchgefallen ist, mit seinem Vater und einem Anwalt bei dem vorm Büro.
Was?
Ja, ohne Scheiß.
Wir hatten eine Mitschülerin, die hat sich damals das 1-0 erklagt. Die hatte eine 1-1 und dann kamen die Eltern an der Schule mit Klage gedroht, wenn sie keine 1-0 kriegt.
Ist das nicht traurig?
Und sie hat eine 1-0 bekommen. Das ist traurig, ist das wirklich, oder? Traurige. Ja, ich wäre als Direktor wär ich so aus der Schule rausgelaufen. Fickt euch ins Knie. Was? Das ist doch hier kein Wünsch dir was. Das ist so ist es hier.
Was hattest du eigentlich für ein Abi?
2,3.
Oh, ernsthaft?
Ja. Ich muss mal überlegen. Du bist den Siegelring, Bastard.
Ich muss gerade überlegen, ich glaube, ich hatte auch 2,3, oder?
Und du bist oder viel 2,1, klüger als ich.
Weiß aber nicht.
Ja, aber ich habe es in Gelsenkirchen gemacht. Ich musste einfach nur eine Junior-Tüte nach Intel.
Ich habe es in Stoppenberg gemacht. Warte mal, in Gelsenkirchen hätte ich jetzt erwartet, irgendwie, dass du 5 Gramm in so kleine Balls aufteilst oder so. Mit einer Feinwaage.
Ich kann dein Gefühl bei dem Studenten verstehen, weil ich bin, also ich wäre zum Beispiel, ich könnte niemals eine Firma laufen lassen. Niemals. Ich würde das Ding wirklich mit 500 km/h in den Boden rammen. Weil ich könnte niemanden ermahnen, ich könnte niemanden abmahnen, ich könnte niemanden überhaupt sagen, was sollst du.
Man muss unangenehme Entscheidungen treffen.
Ja, ne? Kann ich das überhaupt nicht. Wir hatten mal eine Putzfrau, ich habe sie immer die Frau Reinigungskraft genannt, und die, oder eine Reinemachtdame. Und die hat sich schon vorgestellt und ich habe meiner Frau gesagt, die ist ganz gut. Naja, gut, sie rauchte während des Vorstellungsgesprächs.
Also das ist dann wahrscheinlich so eine so, die Aschel tropft am Boden, du guckst so hin und so, mach ich gleich weg. Was ist das?
Meine Frau war nicht da und ich, sie hat bei dem Vorstellungsgespräch gesagt, Badezimmer macht sie nicht sauber und Fenster putzt sie nicht. Und ich habe gesucht und gesagt, okay, dann mache ich das, aber den Rest könnten sie ja übernehmen. Und dann hat sie gesagt, okay. Und dann war sie eine Woche da und dann war das erste Mal meine Frau da und sah das. Und sie lief halt, also durch die Wohnung rauchend und staubsaugte. Und aschte vor den Staubsauger und saugte es weg. Auf den Teppich, wohlgemerkt. Und meine Frau nahm mich so zur Seite und sagte, du hast die eingestellt. Ich sag, ja, also probeweise. Die hat gerade auf unseren Teppich geascht. Aber ich sag, sie hat es doch auch weggesaugt.
Und als das ist halt ein Test, ob der Staubsauger noch funktioniert, ne?
Und dann hat meine Frau mich genommen und hat gesagt, hör zu, ich verprügel dich, wenn du jetzt nicht sofort dahin gehst und sagst, dass die hier nicht mehr arbeitet. Und dann bin ich zu ihr hingegangen, habe mich aufgebaut und habe gesagt, also diesen Monat machen wir noch, aber danach müssen wir theoretisch jemand anderen suchen. Also theoretisch. Und dann ging sie raus, sie sagte dann auch, sie will ja nicht mehr arbeiten. Und dann bin ich ihr noch hinterhergegangen und habe ihr noch 50 Euro gegeben, weil ich ein schlechtes Gewissen hatte. Meine Frau hat es mir vom Taschengeld abgezogen, die war so wütend. Ich habe gesagt, ich bin der dümmste Mensch, der je gelebt hat. Ich kann das nicht. Ich war mal auf einem Flohmarkt und da sollte ein Dia-Projektor für 4 Euro verkauft werden. Ich habe der Frau 30 gegeben, weil ich wusste, er ist 50 wert. Ich bin blöd. Ich bin
du Abzocker. Blöd. Wir hatten bei uns einmal, also weil wir auch so Wohnung, Arbeit, bla bla, ne, meinte meine Frau auch so, soll man nicht mal irgendwie jemanden, also irgendwie gucken, ob wir jemanden finden, der hier einmal die Woche irgendwie durchwischt oder so. Ne? So, ja, können wir machen. Und dann kam halt auch eine Dame, die bei uns einmal durchgewischt hat, die war exakt zweimal da und ich fand es maximal unangenehm.
Es ist fürchterlich. Du kommst dir vor wie so ein Typ, der so eine Baumwollplantage hat.
Ja, so mit der Peitsche, ne? Putz!
Also, es gibt zwei Möglichkeiten, wenn man eine Putzfrau hat. Erstmal, man bleibt dabei, aber sitzt die ganze Zeit so pikiert da und tut so, als hätte man gerade was zu tun.
Ja,
Ich hab die ganze Zeit da gesessen und so mit dem Rechner immer so gemacht, weil ich dachte, dann denkt die, ich arbeite irgendwas. Dabei habe ich meinen eigenen Namen gegoogelt oder YouTube geguckt. Oder man erfindet Gründe, wo man jetzt hin muss. Ich war 4 Stunden mit Otto spazieren. Der Hund hat gedacht, bist du geisteskrank? Ich bin Mops. Ich kann nicht länger als 2. Ne? Aber es fühlt sich so scheiße an.
Ja, ist super unangenehm. Also ne, einerseits muss man ja sagen, so, ja, ist halt ein Job. Ne? Man stellt die Leute an, man bezahlt die Leute ordentlich. Ne? Also man muss ja keine Steuern zahlen, das bezahlt man die Leute ordentlich. Nein, alles sauber.
Hier haben wir hier Finanzfahnder da, Reinhard Remford, der wohnt in so einem Wasserturm.
Nee, mir hat letztens eine Hörerin von uns geschrieben, die tatsächlich bei der Finanzverwaltung Finanzfahnderin ist. Okay. Die meinte so, macht euch keine Sorgen, ihr interessiert niemanden. Wir verdienen wir zu wenig.
Scheiße, das war gar kein Wasser. Ach, Reini, auf die Liebe.
Ja, Prost. Ich merke schon, dass ich leicht angetrunken
bin. Habt ihr denn, also trotz der Regen hat ja jetzt aufgehört, oder? Habt ihr denn ein bisschen Spaß? Einmal in die Hände klatschen, wenn ihr Spaß habt.
Jetzt einmal bitte in die Hände klatschen, wenn ihr keinen Spaß habt.
Wichser. Ich kann sowas nicht, Remford. Ich kann nicht
ach so.
Chef sein oder so. Ich finde das ganz schrecklich. Stell dir mal vor, du bist so ein Elon Musk oder so. Und ja, also jetzt der Elon Musk, ich war das mal bei Twitter für 20 also Minuten. Das war eine krasse Verantwortung. Nein, aber allein der Gedanke, wie viel Verantwortung du trägst in diesem Moment. Ich will überhaupt keine Verantwortung,
also ich will
gar nichts.
Also ich kann mir das, oder nein, ich bin ja selbstständig. Ne? Ich bin ja nirgendwo angestellt, weil ich gemerkt habe, Angestelltenverhältnis ist für mich scheiße, weil ich immer denke, fickt euch alle. Ja. Das, ne? Also deshalb.
Du hast einen Job gekündigt, weil du einen Anzug anziehen solltest.
Ich habe Prinzipien. Nee, ernsthaft, also nein.
Also ernsthaft.
Nee, ich habe nicht einen Job gekündigt, weil ich einen Anzug anziehen musste, sondern weil ich auf einer Messe mit einem Anzug rumstehen musste. Das, nee, ich habe halt gemerkt,
Reinhard, dass... Reinhard, wirklich, es gibt Leute, die sich gerade ritzen vor Mitleid. Ja,
nee, ich hab halt gemerkt, dass das nichts für mich ist. Dass, es ist ja auch so eine Frage, ne? Was ist dir denn wichtig im Leben? Ist dir Geld wichtig oder ist dir wichtig, dass du irgendwie glücklich bist mit dem, was du tust? Und ich habe gemerkt, dass das, was ich da getan habe, mich nicht glücklich gemacht hat. Ich habe halt in einer Firma gearbeitet, die magnetische Materialien und Kupferspulen und so einen Scheiß herstellt und habe festgestellt, genau, das Thema interessiert mich überhaupt nicht und irgendwie, ich ziehe auch keine Befriedigung daraus, wenn irgendein Kunde einen Auftrag für 250.000 Euro irgendwie einen Auftrag gibt. Also ich hatte einen Arbeitskollegen, der mir irgendwie erzählt hat, so, boah, ich habe heute einen Auftrag für irgendwie eine Viertelmillion angeschlossen. Der hat sich darüber super gefreut und ich dachte mir nur so, ja, top. Ne, dann macht dein Chef halt eine Viertelmillion.
Ändert das ist was? Aber nicht so, dass er sich bei Sachen freut. Also als ich ihm gesagt habe, wir haben in Düsseldorf 500 Karten verkauft, sagt er, nett. Ist jetzt nicht so, dass du sonst ein besonderer Euphoriker wärst.
Ja, aber nett ist schon Anschlag oben.
Nett das ist schon, ja, das hast du über deine Hochzeit nee. Gesagt.
Meine Frau hat verstanden, was ich meinte.
Sie war dabei.
Ja, richtig. Das, was ich eigentlich... Also, dieser Job war irgendwie so, ne, ich weiß gar nicht, was ich da verdient habe. Ich glaube, 2,7, 2,8 netto oder so als Einstiegsgehalt. War also für mich viel Geld, also mehr als ich an der Uni verdient habe. Aber ich habe halt nach 3 Monaten gekündigt, weil ich gemerkt habe, so, das macht mich halt nicht glücklich. Also auf meinem Konto wurde das Geld immer mehr, aber ich konnte damit halt nichts machen und habe irgendwann gemerkt, dass mir Geld ziemlich egal ist. Also das ist auch gelegentlich ein Diskussionspunkt mit meiner Frau, weil ich sage, Geld ist mir egal.
Ja, und die sagt dann, mir nicht, wir sind verschuldet. Tolle
ja,
Diskussion.
Ja, verschuldet jetzt nicht, aber es... mir ist irgendwann bewusst geworden, dass es mir viel, viel wichtiger ist, dass ich irgendwie glücklich bin bei dem, was ich tue. Es ist jetzt nicht so, dass ich den ganzen Tag glücklich bin, mir die Sonne aus dem Arsch scheint.
Eindeutig
nicht. Nee, ich habe auch bei dem, was ich jetzt mache, Tage, wo es mir richtig, richtig dreckig und scheiße geht. Aber zumindest nicht wegen meinem Job. Das ist, ich finde es unglaublich wichtig und das ist auch was ich irgendwie versuchen würde, jemandem mitzugeben, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ein Kind hätte oder so, dass es irgendwie wichtig ist, glücklich zu werden und nicht falschen Zielen nachzujagen. Sowas wie ein hohes Gehalt zu haben. Wenn einen das glücklich macht, ja, dann probier's, ne? Aber das sollte nicht das Erste sein, was man irgendwie versucht zu erreichen. Ich bin an einem Punkt angekommen, wo ich sage, so Geld ist mir scheißegal. Ich weiß nicht, was mich glücklich macht. Meine Frau macht mich irgendwie glücklich. Also in manchen. Also ja, ne, also, die ist schon ganz okay. Ist ganz gut, wenn sie da ist.
Es ist ganz gut.
Aber,
zum Glück zeichnen wir das hier nicht aus.
Nee, ich komme ja aus einer, habe ich ja schon mehrfach erzählt, aus einer relativ armen Familie. Ne? Ich habe 4 Geschwister. Ich war der Erste mit meinem Bruder zusammen, die studiert haben. Der Rest meiner Geschwister ist Erzieher, Altenpfleger. Ich habe als Kind lange von Sozialhilfe gelebt halt mit meinen Eltern, weil mein Vater mit Mitte bzw. Anfang 50 arbeitslos geworden ist. Er hat am Fließband gearbeitet. Meine Mutter war irgendwie immer Hausfrau und Mutter. Das war immer so, also das Ziel war, mal einen guten Job zu haben, Geld zu verdienen, sich keine Sorgen mehr machen zu müssen. Das hatte ich dann nach dem Studium und habe gemerkt, so, ja, nee, ist irgendwie immer noch Kacke. Es hat sich nichts geändert. Von Sozialhilfeleben war auch Kacke, ne? Aber es ist nicht besser geworden, dadurch, dass ich viel Geld in Anführungszeichen, also ausreichend Geld hatte. Ist natürlich schön, wenn man sich keine Sorgen machen muss und so. Aber das heißt nur lange nicht, dass man deshalb glücklich ist.
Das ist richtig.
Ja, also
letztlich sind die Lachen, die einen glücklich machen, ja. Also würde ich jetzt, wenn ich jetzt auf die letzten 10 Jahre meines Lebens zurückgucke, auf denen ich viel, viel mehr hatte, als ich jemals davor hatte, sind eigentlich, also ich bin nicht glücklicher als zu dem Zeitpunkt, als ich mit meiner Frau in der 270 Quadratmeter.
Damals, als wir in der 270 Quadratmeter Wohnung wohnten und den Kaviar von Aldi fressen mussten. Boah, war in das Zeit. Der war immer so salzig. Der Dom Perignon, womit ich den runtergespült habe, der war schon ein Jahr abgelaufen.
Es war abstoßend. Manchmal muss ich auf der Dachterrasse mit dem Fahrrad im Kreis fahren. Ja. Als wir zusammengezogen sind, haben wir für 270 Euro warm gemietet. Ja. Auf, glaube ich, 35 Parameter und haben zusammengelebt. Und mussten nicht, sondern wir haben in einem 1,40 Meter Bett geschlafen. Ich bin ungefähr 1,40 Meter breit. Also meine Frau lag auf der Kante. Und wir haben Löffelchen geschlafen, weil es nicht anders ging und ja. So. Weißt, obwohl ich eigentlich, also egal. Es war, wir waren in Amsterdam, das werde ich nie vergessen. Wir waren in Amsterdam, ich hatte all mein Geld zusammengekratzt. Alles, was wir hatten, also nicht eigentlich alles, nein. Wir waren 3 Wochen zusammen und ich wollte sie beeindrucken. Und ich hatte noch 240 Euro auf meinem Konto von irgendeinem Ferienjob, den ich gemacht hatte, und 50 Euro in so einem kleinen Kästchen in meiner Wohnung. Das war alles, was ich besaß. Ja. Gut, ich komme aus keinem armen Haushalt, aber ihr könnt davon ausgehen, als ich 18 war, war das Erste, was mein Vater gemacht hat, alle Versicherungen abmelden und sagen, das machst du jetzt selbst. Das ist kein Scheiß. Als ich Wer wird Millionär gespielt habe und 32.000 Euro gewonnen habe, hat mein Vater am nächsten Morgen bei der Krankenversicherung angerufen und gesagt, er bezahlt es jetzt selbst. Das war das Einzige, was meine Eltern für mich gezahlt haben. Wir kommen aus unterschiedlichen Backgrounds. Ich bin eigentlich im Wohlstand erzogen worden, aber meine Eltern waren nicht in keinster Weise lieblos oder so. Aber denen war immer klar, wir verwöhnen den nicht. Und das haben sie auch durchgezogen. Und als ich dann meine Frau kennenlernte, habe ich all dieses Geld genommen und ich wollte ihr eine Freude machen und habe sie nach Amsterdam eingeladen. Und das war unser erstes Weihnachten. Irgendwie waren wir 3 Wochen zusammen. Und wir waren halt 3 Wochen zusammen. Sie hatte mir eine Rückenkratzbürste mit einem Gedicht drauf geschickt.
Also sie hatte Alter, wart ihr romantisch.
Ich hatte ihr erzählt, dass ich mir gerne den Rücken kratze. Das ist irgendwie komisch, die Story. Nein. Also das war mega niedlich. Das Gedicht hatte sie geschrieben, hat es extra drauf gedruckt und so. Und ich hatte halt mit all meinem Geld diesen Urlaub in Amsterdam gekauft. Und dann war sie super beeindruckt, weil sie dachte, wie haben wir das gemacht? Warum macht ihr das? Wir sind ja gerade erst zusammen und warum gibt ihr all sein Geld aus? Und dann sind wir da hingefahren und ich sag mal so, 4 Tage Amsterdam mit 300 Euro, jeder, der schon mal da war, ist ungefähr 8 Stunden reich die Kohle. Also, selbst, nein, aber allein das Hotel, das wir hatten, das an der Transformatorstraat war, wie ich dann erfuhr, das hieß so, weil es neben einem Atomkraftwerk lag.
Ich wollte gerade fragen, hat der Laden gebrummt? Ja.
Kostete 128 Euro die Nacht und war 2 Sterne. Und dann haben wir da geschlafen und wir hatten die letzten 1,5 Tage kein Geld zum Essen mehr. Wir hatten nur noch 6 Euro und haben uns von Chips ernährt. Und trotzdem würde ich das als ein paar der schönsten Tage meines Lebens bezeichnen, weil es war unglaublich unbeschwert und schön.
Ja, ich kann das nachvollziehen, jetzt nicht mit meiner Frau. Meine Frau ist nicht hier. Nein, aber das klingt anders, als ich es eigentlich sagen wollte.
Wenn ich irgendwann deine Schauspapiere unterzeichnen muss, dann ich mache das auch in Vertretung.
Das ist ja das Schöne daran. Meine Frau liebt mich so sehr. Es ist vollkommen egal, was ich weiß auch nicht warum, aber es ist vollkommen egal, was ich mache. Die ist halt, also die liebt mich halt.
Ist das ein Hirnschaden?
Ja, kann sein. Ich mag meine Frau, wirklich.
Ja, ich mag deine Frau auch, Reinhard, aber ich habe sie auch nicht geheiratet.
Ja. was ich sagen wollte, ich kann das nachvollziehen. Ich hatte also...
Ja, weißt du, was sie gerade gemacht hat?
Ich bin, wie gesagt, ich bin ja, also ich bin in nicht so wohlhabenden Verhältnissen so aufgewachsen und trotzdem ich hatte eine unglaublich schöne Kindheit. Ich kann nicht sagen, dass es mir irgendwann an irgendwas gefehlt hat. Ich meine, ich bin das erste Mal, glaube ich, mit dem Flugzeug geflogen, da war ich 24. Meine Eltern sind nie mit einem Flugzeug geflogen. Wir haben Urlaub im Sauerland gemacht, mit der Caritas. Ja. Ne? Also, und trotzdem hatte ich eine unglaublich tolle, liebevolle Kindheit und es war super und ich kann nicht sagen, dass es mir an irgendetwas gefehlt hat, obwohl wir halt nichts, also keine Kohle hatten und so. Und ich bin manchmal an Punkten, wo ich denke, also so Tage, wo es mir schlecht geht, wo ich denke, so, ich sehne mir diese Zeit zurück, weil die, wie du schon sagtest, so unbeschwert war. Also weil das einfach, ne, es war einfach schön, es war geborgen, es war sicher, man hat sich um nichts Gedanken gemacht. Und dann, weiß ich nicht, sitze ich irgendwie, jetzt zu Hause bin ich auch geborgen und so weiter, ne? Aber dann sitze ich irgendwie da, sehe meinen Kontostand, weiß, ich habe mehr Geld gerade auf dem Konto, als meine Eltern jemals hatten. Das klingt jetzt so, als ob ich unglaublich reich wäre. Nein, das nicht.
Die waren einfach nur unglaublich arm.
Ja, richtig. Nee, also als ich meine Mutter, als sie noch gelebt hat, als ich meinen Eltern gesagt habe, so hier, BAföG, wenn ich mit Studium durch bin, habe ich 10.000 Euro Schulden, war das für meine Eltern ein Betrag, der jenseits des Vorstellbaren war, von dem, was sie jemals an Geld besessen haben. Und heute, weiß ich nicht, wenn ich auf mein Konto gucke, sind da halt irgendwie 8.000, 9.000 Euro auf meinem Girokonto, wo ich sagen kann, so, boah, das ist mehr Geld, als meine Eltern je zur Verfügung hatten. Trotzdem sehne ich mich an diese Zeit zurück, weil das damals unbeschwerter und irgendwie schöner war. Also ich konnte mich mehr freuen, als ich es heute kann. Was nicht bedeutet, dass ich mich heute nicht freuen kann, aber...
Aber es gibt auch kleine Höhepunkte wie den heutigen Abend und Freundschaft. Ich hab dich sehr lieb, Reini. Können wir einstoßen?
Das war so schön, dass ich kotzen will.
Du bist einfach der emotional unkompatibelste Kackhaufen, den ich jemals
getroffen habe. Ich bin Physiker.
Ich habe vor deinen bescheuerten Physikkollegen die Hochzeitsrede gehalten und keiner hat gelacht. Ja. Selbst bei den romantischen Punkten, wo ich gedacht habe, jetzt wird, also ich habe die Rede gehalten.
Du hast von einem Perpetuum mobile geredet. Da waren, also ohne Scheiß, Bastian eine Rede gehalten hat, irgendwas von ewig und irgendwie erzählt, eure Liebe ist wie ein Perpetuum mobile, das aus dem unendlichen Energie bezieht. In dem Moment ist Nikolaus aufgestanden, hat gestanden, Scheiße! Ernsthaft!
Das war ein romantischer Moment für uns alle. Es ging auch nicht darum, dass ich die Drake-Gleichung erkläre. Ich wollte einfach nur eure Liebe beschreiben, Remford.
Mit einem Perpetuum mobile.
Heißt es nicht das Perpetuum? Das
ist was es nicht gibt.
Doch.
Nein.
Ich hatte sowas zu Hause. Mit so Kügelchen.
Da war eine Batterie unten drin.
Da waren Kügelchen. Die haben nicht aufgehört. Kügelchen. Wie ihr zwei Kügelchen immereinander gestoßen. Ist doch schön. Ich fand das Bild gut, ich fand das Bild, er fand das Bild nicht gut, ich fand das Bild gut.
Ach, wie hast du irgendeinen so Abschluss bekommen?
1,7, du Bastard.
1,0, du Arsch.
Ernsthaft? Arschloch.
Nee, 1,3. Ja. Also im Diplom. Beim Doktor steht nur noch gut oder sehr gut und so drauf. Genau genommen steht da cum laude, summa cum laude und bla bla.
Bei dir?
Ja, bei mir steht, glaube ich, cum... Nee, warte mal, was ist das?
Cum ex.
Nee, warte mal. Warte mal, das Beste ist, glaube ich, summa cum laude.
Come in your face. Was steht da jetzt bei dir?
Ich glaube, ich habe cum laude. Also ich habe quasi das Beste unter summa. Das, so.
Das Beste?
Ja, das... Also das,
da
das
kann ich dir bitte ein T-Shirt drücken, auf dem steht, das Beste unter summa.
Ja, also, da gibt es ja auch irgendwie so Noten, die irgendwie... ich weiß nicht, ich glaube, es gibt summa cum laude, laude und dann gibt es noch Rite.
Rite?
Ja, Rite.
Kommen da zwei Wikinger und begraben dich? Was ist Rite? Bist du aus so einem brennenden
Dekan weggeschoben? Rite oder? Ist gerade noch durchgekommen.
Ach so,
das ist so.
Ah ja, stimmt, das war ja rückwärts gezählt.
Das ist so, aber sag mal so, das ist bei den Diplomen damals so gewesen und auch bei Doktortiteln oder bei Bewertungen von Promotionen ist das so, dass wenn du eine 3 bekommst, also so ein Laude oder so, ist das schon so schlecht. Also, das
ist geil, wenn der Dekan jetzt überreicht und so.
Nee, das ist so, also, wenn du, sagen wir mal, du hast ein Diplom damals bekommen mit 3,0, dann wäre es besser, keins zu haben.
Wirklich, ist das so?
Weil ja, 3,0 war immer so, der kann gar nichts. Das ist so. Also, sagen wir so, der Bewertungsspielraum bei Diplomen hat sich immer so zwischen 1 und 1,5 abgespielt. Alles danach gab es eigentlich so gut wie nie. Das war ja damals auch noch so, dass man, einerseits verstehe ich, dass diese ganze Bachelor-Master-Scheiße, dass das super stressig ist für die Studenten, weil sie dieses Continuous Assessment haben, dass sie durchgeht, jede Klausur zählt schon in die Endnote rein. Beim Diplom war es nicht so, da war immer nur so, ja, es bestanden oder nicht bestanden, ist gut. Da hat sich die Note komplett aus den Abschlussprüfungen zusammengesetzt. War es bei dir auch so?
Weiß ich gar nicht. Doch, ja, doch.
Also ich hatte am Ende vier Prüfungen, jeweils eine Stunde. Und bei einer Prüfung habe ich vergessen, an dem Tag, dass Prüfung war. Irgendwann stand mein Prof in meinem Büro und meinte so, Herr Remford, wir wollten jetzt Prüfung machen. Ich so, ah ja, oh, scheiße.
Weißt du, was das Abstoßen ist, dass du trotzdem cum laude hast mit dem Wichser?
Das war mein Diplom damals noch, das war nur 1,3.
Es ist aber, was
ich weiß bis heute Glück, nicht, warum.
Keiner weiß das. Was du eben über Glück und Zufriedenheit sagst, Robin Williams, den ich sehr verehrt habe, der ja leider nicht mehr lebt, hat mal gesagt, versuch zu jedem Menschen nett zu sein, denn du weißt nicht, welchen Kampf er innerlich kämpft, egal wie auch er nach außen wirken mag.
Das stimmt. So.
Ja, das also ich versuche das, es klappt natürlich nicht immer, aber ich versuche das zumindest, weil ich immer mir denke, wir können den Leuten nur, meine Oma hat den schönen Satz gesagt, du guckst die Leute nur vom Kopf.
Das, so das hat meine Oma auch immer gesagt.
Kannst ja, die Leute gleich, nur vom du Kopf erfährst gucken. Es heute.
Also meine Oma hat immer Stock Riesen gekaut.
Ja.
Die Schwarzen.
Bis die Plomben raus waren. Aber es ist letztlich ja wirklich so. Jeder Mensch kämpft für sich, weil, also ich glaube auch nicht an diese Insta-Welt, ich glaube nicht an diese Glamour-Welt, ich glaube nicht daran, dass diese Menschen wirklich glücklich sind und ich glaube, dass irgendwo in ihrem Inneren, besonders bei Menschen, die zeigen, also ich kenne einige Menschen in meinem Umfeld oder auch aus meiner Vergangenheit, die unglaublich bedacht darauf sind, zu zeigen, was sie haben, was sie besitzen, was sie erlebt haben, also so, weißt du, so dieses, einfach dieses Präsentieren von Erfolg. Und das ist am angenehmsten, finde ich eigentlich die, die ihren Erfolg verschweigen. Also die einfach gar nicht, also wenn ich irgendwo auf eine Party komme, die Leute fragen mich, was ich mache, dann sage ich meistens, ich mache was im Radio.
Ich bin dieser Podcast-Dödel. Ja,
ich bin dieser Podcast-Dödel. Und meistens fragen die dann auch nicht weiter oder so, weißt du, weil ich will gar nicht irgendwie präsentieren, was ich tue. Es spielt für mich auch keine Rolle am Ende, was irgendjemand tut, damit ich ihn wertschätze oder so.
Das ist ja so die Nemesis vom Klassentreffen, ne? Vom Abi-Klassentreffen. Mal gucken, was die alle so machen, was aus den Leuten geworden ist und so. Finde ich auch super unangenehm.
Warst
und
du
auch,
da?
Nee, war ich nicht. Ich bin nie hingegangen.
Ich war da.
Echt?
Ja.
So, hier, ihr Wichser.
Ein bisschen, also genau so hatte ich es erhofft. Und so kam, also nicht so kam es, aber meine Frau, die ja, wie wir schon festgestellt haben, nicht nur attraktiver, sondern leider auch viel klüger ist als ich, hat vorher gesagt, wir gehen da nicht hin. Ich so, ja, aber ich habe so gelitten in der Schulzeit und jetzt bin ich, ja, irgendwie doch, ist doch gut jetzt. Und sagt, ja, aber du wirst dich wie ein Zootier fühlen. Und ich so, ja, aber ich, ich würde schon gern gucken, was mit den anderen ist. Ich würde gern gucken, was mit den Wichser geworden ist, so, ne? Also, ob die jetzt erfolgreich sind. Und ich sagte, du wirst das ist, nicht glücklich.
Das, aber ein bisschen Genugtuung ist schon. Also ich war nie da, aber ich habe mitbekommen, dass Leute, die mich damals in der Mittelstufe oder so halt gemobbt haben, niedergemacht haben oder so, dass die irgendwie im Ballonseiden-Jogginganzug durch Essen-Kadernberg laufen, 5 Kinder haben, rauchen wie ein Schlot und ein Alkoholproblem haben. Und ich denke schon so, danke. Also, ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie bösartig bin oder so, aber das ist schon, also, das kann, glaube ich, niemand von sich, weil es ist schon so ein Stückchen Genugtuung, so ein ganz kleines bisschen, aber 5 Minuten später, denke ich, also ist dann auch wieder so, ja, aber was bedeutet das für mein Leben? Gar nichts, exakt gar nichts.
Ich kann das Gefühl nachvollziehen, das ist immer so die Frage, die mir gestellt wurde, trägst du es diesen Leuten nach, ne, die dich gequält haben? Und ich habe dann immer gesagt, man vergibt es, aber man vergisst es nie.
Ja.
Das heißt, wenn ich jetzt an einer Hauptstraße stehen würde und dort...
Hast du den Basti damals angepinkelt in der Dusche, oder?
Wenn ich an einer Hauptstraße stehen würde und dort würde mein damaliger Mobber über einen Zebrastreifen laufen und es würde zufällig ein LKW mit 150 ungebremst auf ihn zufahren, ich würde nicht Vorsicht rufen, sagen wir es so.
Nee, du würdest wahrscheinlich rufen, dir ist da was runtergefallen. Guck mal, Vorsicht, da ist was. Da liegt ein Fuffi auf dem Boden.
Aber was ich eigentlich sagen wollte...
Oder du würdest da stehen. Mäp, mäp.
Dieses Klassentreffen war eine... Meine Frau hat wie immer recht gehabt, es war eine extrem hohle, extrem lasche und ärmliche Veranstaltung. Meine damaligen Mobber sind heute eben keine Typen, die in Ballonseide durch Essen-Kanab laufen und nur noch 3 Zähne haben, sondern es sind so Leute, die jetzt bei der Sparkasse arbeiten.
Ja.
Oder bei der Provinzial.
Nichts gegen die Provinzial oder Sparkasse. Sind Leute von der Sparkasse? Ich habe da kein Konto mehr. Du hast dein Konto immer noch bei der...
Ja, du hast dein Konto bei so komischen holländischen Auslandsdingern, als wärst du der Drug-Lord. Ja. Weiß nicht, was, habe ich noch nie gehört.
Bank.
Guck mal hier, mein neues Konto, da heißt irgendwie Wie heißt das?
Bank.
Okay, war naheliegend. Ist es so. Und dann habe ich diese Leute gesehen und es war genau so. Es war genau dieses Gefühl von Zootier. Jeder wollte ein Foto mit mir. Jeder hat mir erzählt, was für eine geile Zeit wir hatten, die nicht existierte, die aber in ihrer Erinnerung existiert. Und ich habe einfach nur 20 Minuten da gesessen, bis meine Frau zu mir sagte, sollen wir jetzt endlich gehen? Und ich so, ja, bitte, können wir jetzt gehen? Und dann sind wir wirklich, es war ganz schrecklich.
Man erwartet irgendwie was davon und bekommt es nicht. Ne? Nee. Also man sitzt da und denkt sich, also ich bin froh, nicht hingegangen zu sein, weil...
Hast du dran gezweifelt? Also wolltest du erst hingehen?
Ich habe überlegt, ich wollte erst hingehen, weil ich dachte so, boah, du, also zu der Zeit war ich mit der Promotion und so noch nicht durch, aber ich habe zu der Zeit Alliteration noch nicht gemacht, aber Minkorrekt war schon relativ groß. Ich habe gedacht so, boah, ne, du warst damals in der Schule so der Außenseiter, der irgendwie, weiß nicht, der Klassen-Nerd oder sonst was. Ich war auch kein besonders intelligenter oder guter Schüler oder so. Ich war halt Durchschnitt. Ich war so der Arsch, der irgendwie mal rauchend irgendwo rumhang. Ne? Also,
der Arsch, der irgendwo raucht?
Ja,
war das nicht euer Mathelehrer?
Nee. Unser Mathelehrer war der auf dem Weg zur Haltestelle immer alle 5 Meter stehen geblieben ist, um sich umzugucken, weil er verfolgt wurde. Der war ein bisschen durch, aber sehr nett. Der hat mir die Begeisterung für Mathematik beigebracht, die ich heute habe. jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte.
Du wolltest sagen, wie sich das Gefühl angefühlt hat vom Klassentreffen.
Ach genau. Ich dachte, dass einem das irgendwie was bringt, dass man dann doch ne, so jetzt beim Klassentreffen ist, weil ich hatte halt mein Diplom fertig, das war okay, ich war mitten in der Promotion, ich habe einen Podcast gemacht, den irgendwie knapp 100.000 Leute gehört haben, ich habe irgendwie Science Slams gemacht, ich habe auf Bühnen gestanden, was ich nie erwartet hätte.
Diese Gay-Porno-Karriere.
Ja, genau, die Gay-Porno-Karriere. Ja. Nee, ich habe Vorlesungen gehalten und so und dachte so, boah, eigentlich hast du doch viel, viel mehr erreicht, als du je gedacht hast, da müsstest du eigentlich mal hingehen, ne, und den Leuten das unter die Nase reiben oder so. Ich habe es dann aber nicht gemacht und bin im Nachhinein sehr froh darüber, weil ich glaube, dass das was sehr, sehr Unbefriedigendes ist. Weil am Ende ist es doch eigentlich vollkommen egal, was andere, also gerade diese Leute von dir denken, weil du hast mit denen nichts mehr zu tun. Was dir wichtig sein sollte, ist, was deine Freunde von dir denken. Aber der ganze Rest der Menschheit kann dir doch einfach mal am Arsch vorbeigehen. Ne, also ich meine, das macht einen doch auch unglücklich.
Ja, okay.
Das sind irgendwelche fremden Menschen, mit denen du vor 10 Jahren mal zufällig einen Klassenraum geteilt hast. Ne? Ist doch scheißegal.
Ich bin völlig bei dir. Bei mir ist es genau das Gleiche. Also ich bin hingegangen, ich habe es als überhaupt nicht befriedigend empfunden. Ich empfinde es insgesamt nicht als befriedigend. Und ich glaube auch, dass das für viele gilt, die sich irgendwie hochstellen, sich über andere Menschen zu stellen. Ich kenne jemanden, der sehr erfolgreich war, der hat und ist... der letztens in dem Podcast den schönen Satz gesagt hat und einer der bekanntesten deutschen Entertainer, ich bin die Erfolgsleiter hochgeklettert, bis ganz, ganz oben, habe durch die Tür geguckt und da ist nichts. Und ja. Ich glaube, so ist es. Weil ganz oben auf der Erfolgsleiter stehen vielleicht Leute, die dir zunicken, die dich irgendwie toll finden, die dir erzählen, was für ein geiler Typ du bist, irgendwelche geilen Frauen, die sagen, was für ein geiler Typ du bist. Aber die wahre Freundschaft, heute sind hier im Publikum, ist meine Frau, zu meinen ältesten Freunden gehörenden Chris, Patrick, mit denen ich seit 20 bis 30 Jahren eng befreundet bin und das ist ein echter Wert. Das ist wirklich was ich für mein Leben mitgenommen habe, dass diese Menschen noch da sind. Das ist mir 1000-mal mehr wert, als irgendwie in der Arena mit 15.000 Leuten zu stehen.
Kann ich sehr gut nachvollziehen. Mir geht's so, ich habe dich irgendwann mal kennengelernt beim ZDF, als wir dieses Zerlegerzeug gedreht haben, was es bei YouTube noch gibt und was wir mit meinem Twitch, im Stream zusammen gucken müssen. Ja, wir müssen gleich Fanende machen.
Ja, das Problem ist, die drehen um 22 Uhr den Ton ab, weil dann... die Anwohner, die, keine Ahnung.
Weil, hört man uns noch? Ja, weil, danke schön. Wir müssen tatsächlich jetzt gleich Schluss machen, wir haben schon überzogen. Aber ich kann das verstehen, ich verstehe das, was du meinst. Ich habe dich vor, ich weiß nicht wie viele Jahren mittlerweile, damals hier bei dem Zerleger-Scheiß kennengelernt. Du zählst mittlerweile zu meinen engsten Freunden, also wirklich mit großem, großem Abstand zum engsten Freundeskreis. Und mir ist scheißegal, ob du irgendwie im Fernsehen auftrittst oder sonst was machst. Du bist ein Pisser wie sonst auch. und das schätze ich einfach. Mir ist auch egal, wie viel Geld du hast und wie viel du mir nachher bezahlst dafür, dass ich dein Freund bin. Aber nein, das
meine Eltern überweisen. Ja. Und nun wollen wir zur Konklusion des heutigen Abends kommen. Es tut uns sehr leid, dass wir nicht länger machen können. Wir würden es wünschen. Wie ihr seht, wohnen hier viele Menschen im Umkreis. Da im Ergo-Gebäude gerade, da nebenan in dieser komischen Hitler-Kathedrale. Ich verstehe es nicht. Die Regeln in Düsseldorf hat sich das Ministerium of Silly Walks ausgedacht. Oder
das waren die gleichen Leute, die dachten, man braucht hier in der Mitte einen Fluchtweg, der groß genug ist, dass Indiana Jones vor einem Felsenball
rennen kann. In der Mitte dieses Saals ist ein Fluchtweg, der keinen Sinn ergibt. Wir hoffen für euch und wir hoffen, dass wir euch einen einigermaßen netten Abend begegnen konnten. Das Einzige, was wir euch noch anbieten können, um vielleicht irgendeinen Mehrwert für euch zu schaffen, die ihr 2 Stunden lang heute hier im Regen auf uns gewartet habt, die ihr hier hingekommen seid, die ihr Eintritt gezahlt habt. Wir sind jedem Einzelnen von euch von Herzen dankbar, dass ihr diesen Job und das, was ihr tut, was wir tun, was ihr für uns tut, dass ihr uns hört, dass ihr uns folgt, dass ihr mit uns auf der Bühne sitzt und euch Elektroschocks geben lässt. Dass ihr das möglich macht. Alliteration am Arsch ist ein elementarer Bestandteil unseres Lebens. Wir wollen das beide machen, bis wir als fette, schmierige, alte Männer irgendwo im Altersheim abgeschoben werden.
Also morgen.
Relativ bald. Ja. So ein netter Haufen. Bevor ich jetzt hier besonders tränenrüsig werde und anfange zu heulen, wir würden euch zumindest das Mini-Bisschen zurückgeben. Jeder, der noch Bock hat auf Fotos oder ein kleines Gespräch, wir stehen gleich hier unten. Macht bitte eine Reihe. Wenn ihr Bock habt, dann machen wir noch Fotos zusammen, quatschen noch kurz.
Wir machen eine kurze Pinkelpause vorher.
Ach stimmt, ihr wart auch seit 2 Stunden nicht kacken. Ich komme da runter, ich bin schon da, ich brauche sowas nicht. Menschliche Sachen wie Pissen sind mir mittlerweile egal. Jedenfalls, wir verabschieden uns von euch für diesen wunderschönen Abend. Ihr steht auch mit auf, wir stellen uns alle hin. Es war da. Vielen Dank, dass ihr da wart, Düsseldorf. Es war wunderschön bei euch. Komm mal her jetzt hier, alle beieinander. Sascha, alle an der Hand. Wie so ein Theater.